Hallo Alicia.
Hallo Alex.
Wie geht's?
Gut, es ist ungewohnt, neben dir direkt zu sitzen, aber irgendwie wohler fühle ich mich gerade.
Oder?
Und wir sind auch nicht alleine.
Ja, hallo Romina.
Hallöchen.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Doch, echt ganz gut. Ich freue mich, hier zu sein. Mhm. Ist für mich was ganz Neues.
Ja, irgendwie schon, oder?
Ja, ich war jetzt lange nicht so unter Menschen, aber ihr seid jetzt die ersten zwei, die ich seit langer Zeit mal wieder sehe.
Das haben wir uns direkt geehrt.
Und wir freuen uns sehr. Ja, irgendwie fühlt es sich aber total gewohnt an. Ich habe das Gefühl, wir sitzen im Penthouse. Wir haben einmal 4 Monate zusammen gewohnt.
Das stimmt.
24/7.
Und wie war das so?
Vor allem 24/7 komplett ohne Handy, ne? Also ohne Handy, ohne
okay,
Radio, ohne
krass.
Fernseh, ohne alles. Ich glaube, Alex kennt mich besser als meine beste Freundin so.
Ja, irgendwie ist es auch ähnliche Situation, ne? Überall hast du Licht im Gesicht, überall
Licht,
Kameras,
vor mir sind Kameras,
überall sind Mikros. Aber sonst sind wir ganz alleine. Nein, ich freue mich total, dass du heute hier bist, dass du uns so unfassbar vertraust auch, dass du dich jetzt wieder bereit fühlst, überhaupt irgendwie wieder ein bisschen öffentlich in Anführungsstrichen zu sprechen.
Ja.
Darum soll es auch ein bisschen heute gehen, zu sich selber finden, wie es ist, allein zu sein auch. Und
ja, du hast mir ja geschrieben und mich gefragt, hier hast du Lust, mit uns in den Podcast zu kommen. Und ich war direkt so bei euch immer. Also ich weiß ja auch, dass ihr zwei sehr vertrauensvolle und liebevolle Personen seid und ihr jetzt nicht irgendwie was Schlechtes möchtet oder schlechte Absichten habt. Deswegen war ich direkt so, ja klar. Auf jeden Fall.
Oh Mann, wir sind echt, Mann, das ist so schön gerade. Ich bin so glücklich, dass du uns so vertraust. Also finde ich richtig, richtig, richtig schön. Und wir sind richtig dankbar, glaube ich, auch, dass du unser erster Gast tatsächlich bist. Umso
ja,
schöner,
stimmt.
Umso ein schönerer Start.
Stimmt.
Gibt mir andersrum aber auch sehr, sehr viel Vertrauen, dass es ausgerechnet
ja,
du bist.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben ja auch noch nicht durch so einen Talk irgendwie durchführen dürfen.
Hm. Und das ist jetzt auch für euch was ganz Neues, ne? Weil ich bin auch stolze Hörerin von eurem Podcast. Habe ich jetzt zwar eben schon gesagt, dass ich voll gerne, wenn ich zu Hause Wäsche mache oder Pakete auspacke, höre ich immer bei euch rein.
Ist so crazy, weil manchmal denke ich mir selber, wenn ich mir so Sequenzen anhöre, boah, hast du echt viel Schrott wieder gelabert irgendwie, ne?
Ach, das denkt man von sich selbst immer so. Was habe ich eigentlich gerade gesagt?
Ja, ich frage mich immer so, wer hört das am Ende? Ich würde gerne mein Gesicht da sehen.
Ich bin auch immer verwundert, wenn Leute mir schreiben und ich Infos preisgegeben habe, die nur aus unserem Podcast kommen. Ich denke immer, hey, wie weiß die Person das jetzt gerade auf Instagram? Ja. Weiß, oh mein Gott, der Podcast, der, das hören ja wirklich Menschen. Hammer.
Ich habe eben eine Story gepostet und habe mich mal wieder ein bisschen über Köln beschwert, weil es hier regnet. Da hat mir wieder jemand geschrieben.
Geh doch ins Ruder.
Warum denn ins Ruder?
Ja, ich weiß auch nicht. Immer wenn,
Alex zu Mariah wird und ihren Ausraster bekommt, dann sagt sie einfach und jetzt nicht mehr an diesem Ort sein will, wo sie gerade ist, sagt sie, okay, ich geh jetzt ins Ruder. Diese Situation hatten wir, glaube ich, 3-4 Mal in Düsseldorf. So.
Es muss nicht mal Düsseldorf sein, es sind auch andere Städte.
Okay, ab ins Ruder.
Ja, aber irgendwie so rausgehen ist eine ganz gute Überleitung zum BTS, denn heute ist nicht nur die erste Folge, in der wir einen sehr besonderen Gast da haben, sondern die erste Folge, nachdem wir sehr intensiv auch im Backend mit unserem Team Rücksprache gehalten haben und das Thema wieder ein bisschen organisierter machen wollen. Das heißt, unsere Kategorien auch ein bisschen ernster nehmen.
Ja, und wollen wir mit dem ersten anfangen? Behind the scenes?
Ja, und ich fange auch an. Ich möchte ja eh sehr gerne reden. Und ich muss tatsächlich zugeben, Events, ich weiß nicht, wie ihr das so wahrnehmt, weil ich finde, es ist eh immer was ganz anderes, wenn man das jetzt schon öfter erlebt hat. Man stumpft ja sowieso mit vielen irgendwie ab und ich habe immer das Gefühl, nach außen wirken die immer so krass glamourös und jeder hat so viel Spaß und alles.
Hatten wir doch schon
so
in unserer ersten Podcast-Folge.
Ja, aber eigentlich fand ich total schrecklich die letzten Monate. Also ich habe Events gehasst, weil da waren so viele fremde Menschen und ich glaube, mit all dem Ballast, den ich noch in mir getragen habe und so überhaupt gar nicht bereit war, den zuzulassen, war ich auch so verschlossen. Ich wollte überhaupt gar nicht neue Leute kennenlernen, unterbewusst. Und das hat mich eher gestresst, weil, obwohl ich ja so laut bin und selbstbewusst scheinbar wirke, wie wir ja hier im Podcast auch gelernt haben in der Community-Folge, würde ich mich schon als eher introvertiert irgendwie bezeichnen.
Ich muss sogar sagen, Events haben mich introvertiert gemacht. Ich dachte immer, ich wäre voll der extrovertierte Mensch und bei diesen Events habe ich mal gemerkt, ich bin total überfordert. Ich fühle mich wie bestellt und nicht abgeholt, wenn ich zum Beispiel keine Menschen kenne. Und eigentlich sind so Events ja zum Connecten auch da.
Ja.
Aber ich traue mich da nicht. Ich bin wie in meiner Komfortzone und ich traue mich nicht, diesen Schritt rauszuwagen.
Ja, und so viel Unbehagen irgendwie, ne?
Ja, ich finde, voll oft kommt man auf so ein Event und am Anfang ist das mehr so ein okay, du hast das Gefühl, die starren gerade 50 Leute an. Also jede Person, die neu reinkommt, die wird direkt erstmal durchlöchert.
Yeah.
Und dann aber so mit der Zeit, wenn man dann mit den Leuten redet, dann kommt auch der Alkohol, ne? Dann yeah. werden die Leute lockerer. Und es ist schon irgendwie bewusst, dass wenn du reinkommst, immer direkt irgendwie ein Glas Wein oder einen Sekt in yeah. die Hand bekommst. Yeah. Ich glaub, ansonsten
ja, dann sind die Leute einfach wärmer und dann ja. kann man sich auch eigentlich, okay, die Blicke... Man interpretiert die Blicke dann auch einfach ganz anders. Oder am Anfang denkt
wahrscheinlich meine ich es nicht mal so böse, aber ja.
Aber um eigentlich zum BTS zu kommen, okay. um das abzu... Ich möchte das nämlich nicht so im Raum stehen lassen, dass ich ja. Events hasse, weil ich möchte schon gerne weiter noch eingeladen werden. war ich am Donnerstag auf einem richtig, richtig tollen Event und ich weiß nicht, ob es daran liegt jetzt, weil das wirklich ein extrem schönes Event war, was extrem gut organisiert war mhm. und ne, war auch echt cool, coole Leute. Oder halt daran, dass ich jetzt gezwungen war durch...
Darfst du sagen, was das für eins war? Ich weiß es
ja,
gerade gar nicht.
Ja, mit Job, mit Elle zusammen.
Ah, ja. Das habe ich gesehen in deiner Story.
Ja.
Okay. Ich war auch ein bisschen traurig, dass ich nicht eingeladen war, weil das wäre tatsächlich ein Event gewesen, wo ich gerne hingegangen ja. wäre. Das sah auf den Storys so cool mhm. aus. War so,
ja,
mein
war auch
Gott.
In der Foundation, das ist so ein
das
richtig,
war so nice.
Krasses Museum. Ist so cool. Witzigerweise kenne ich auch noch die, der das Museum gehört.
Oh.
Ja. Und sie ist auch so witzig. Ich habe sie ganz random mal kennengelernt bei einem Abendessen, beim Opening von Paradise Now.
Mhm.
Und war fast ein bisschen schade, dass sie nicht da war, um ihr Museum zu zeigen. Aber darum soll es gar nicht gehen jetzt gerade.
Du hast es jetzt am Donnerstag gesehen.
Und ich hatte richtig viel Spaß, Baseline. Ich fand es so toll. Ich habe so tolle neue Menschen kennengelernt. Da waren zwar Menschen auch, die ich schon kannte. Mhm. Aber primär... Ja, schon eher so, die man halt von Events kennt. So ein bisschen ja. an der Oberfläche gekratzt, aber auch ganz neue Leute. Und ich hatte so unfassbar viel Spaß.
Ja, danach sah es auch aus.
Um 7:30 erst im Bett war.
Um 7:30? Okay, das war anscheinend ein sehr gutes Event.
Ja, aber wow. eher normalerweise, wenn ich rausgehe und
sie
mich
geht dann ins Ruders oder schlafen.
Ja, und dann um 1 Uhr mache ich einfach einen polnischen. Ich gucke da mein Glas an. Ich habe dann immer so ein Alibi-Glas gehabt, damit mhm. mich keiner versucht zum Überreden ja. zu trinken, weil es geht mir total auf die Nerven.
Mhm.
Und dann sage ich immer, ich gehe auf Toilette und dann bin ich nach Hause gegangen.
Und das war das nicht so?
Nein, das war überhaupt
wart
nicht
ihr den ganzen
so.
Tag, also den ganzen Abend in dem gleichen, da in dem Museum oder seid ihr danach nochmal im Club?
Nee, wir,
so
sind im, wir waren im Museum, bis alle anderen weg waren.
Okay.
Dann waren wir im Club, bis alle anderen weg waren.
Und dann bis es nicht anging.
Und dann sind wir noch zu mir nach Hause gegangen.
Geil.
Ja, es war toll. Und es waren, was witzig ist, alle, die mit zu mir gekommen sind, waren Menschen, die ich an dem Abend kennengelernt habe und es war einfach ein Vibe.
Boah.
Oh, man muss dazu sagen, total. Alex lässt wirklich nicht jeden in ihre Wohnung.
Nein, meine Wohnung ist mir heilig. Das ist ein richtiger Safe
Space. Okay, das finde ich gerade auch krass. Die Info höre ich auch zum ersten Mal. Hammer.
Ja, das ist mein BTS der Woche. Möchtest du erstmal noch hören, was Alicias BTS der
ja,
Woche
voll.
Ist?
Ich habe noch, nee, hab noch nicht ganz geblickt, was die Intention dahinter ist. Deswegen höre ich mir erstmal nicht ihre
Sachen. Also, mein BTS der Woche ist, glaube ich, der heutige Tag. Also bei mir, weil ich komme ja, ich mache ja Musik, so, ne? Aber ich komme ja aus Musikformaten, aus 2 Stück. Und ich finde, ich habe lustigerweise in unserer letzten Podcast-Folge gesagt, es sollte mehr Musikformate in Deutschland geben. Es gibt ja gefühlt alles an so Trash-TVs, was ja auch unfassbar geil ist und auch unterhaltsam. Aber außer DSDS und The Voice gibt's halt nichts. Und ich war so, ich wünsche mir viel mehr Musikformate. Und ich weiß nicht, ob Gott mich erhört hat. Ein paar Tage später habe ich eine Anfrage bekommen für ein Musikformat. Ich darf leider nicht sagen, welches, sonst muss ich eine harte Strafe zahlen. Aber
die NDAs.
Es kommt. Und zuerst war ich Backup. Das ist das Krasse. Ich war zuerst Backup in dieser Sendung, falls jemand krank wird. Und dann auf einmal, einen Tag später, ist eine Person krank geworden und ich wurde direkt krank. Und das war heute der schönste Tag in den letzten Jahren, Monate. Also es war wirklich einfach ein toller Tag, weil das ein Format war, wo es einfach nur um Musik ging. Das heißt, ich konnte einfach so meine Stärke mal einfach zeigen. Und dieses Gefühl, ich habe ja davor schon gesagt, dass ich einen Auftritt hatte und das war schon krass. Und ich bin einfach so dankbar gerade, dass so viele Musiksachen gerade in meinem Leben passieren. Unabhängig von Studio und Release, sondern auch wirklich Sachen, die ich aktiv unternehme, dass ich die machen darf. Weil das erinnert mich ja auch gerade, weil ich mache ja noch keine Tour und habe noch keine öffentlichen Auftritte gegeben. Für mich, man vergisst das dann auch eigentlich. Man denkt eigentlich, man ist Studiosängerin, aber dass ich von der Bühne komme und dass ich Musikerin und Künstlerin bin, das ist mir jetzt einfach wirklich in den letzten 2 Wochen und vor allem heute nochmal so bewusst geworden. Vor allem auch mit richtig krass gestandenen Leuten war das heute. Also ich fühle mich so geehrt und ich war so dankbar dafür und deswegen ist das, glaube ich, so mein BTS der Woche.
Wann kommt das raus? Wann wird man das sehen? Darfst du das verraten?
Ich glaube, so ab Mai, aber Mal gucken. Werde ich euch die Infos geben und das natürlich mit euch teilen, aber aktuell ist so Mai angesetzt.
Ja. Okay.
Ich glaube, es ist ein ganz guter Zeitpunkt, wenn Romina nach 19 Folgen nicht verstanden hat, was ein BTS der Woche ist, dann...
Mars, aber wie oft hatten wir denn jetzt BTS in den 19 Folgen?
Ja, vielleicht erklären wir das dann an der Stelle nochmal ganz kurz, bevor du eins dir jetzt aus dem...
Ich denke mal, ein Behind... Ich habe mir während Alicia geredet hat schon ein bisschen was überlegt, aber du kannst es auch gerne nochmal erklären, vielleicht für die neuen ZuhörerInnen, die jetzt das auch noch nicht ganz wissen.
Für die neuen ZuhörerInnen. BTS der Woche, Podcast Yum Yum Hustlers, da soll es immer so wie das Wort halt auch schon sagt, einen Blick hinter die Kulissen, gerade was unsere Branchen angeht, gehen. Dinge, die man nicht erwartet vielleicht, wo man auch so ein bisschen denkt, okay, ist es eigentlich in Realität genau andersrum, als wie es für den Job nach außen wirken muss.
Mhm. Okay, da
so ein bisschen desillusionieren und in den Vorhang ziehen.
Okay, da erwischt ihr mich gerade in einem Zeitpunkt. Ich habe die letzten 3 Wochen mich komplett aus meinem Business eigentlich rausgeklingt. Also habe das gemacht, was ich eigentlich sonst nicht mache. Und zwar mich komplett nur auf mich konzentriert. Ich habe sogar Instagram und TikTok von meinem Handy gelöscht gehabt für eine Woche.
Krass.
Und das tat richtig gut. Ich war komplett nur bei meinen Eltern. Also ich komme eigentlich von so einem ganz, ganz kleinen Dorf und bin so zwischen Pferden und Kühen aufgewachsen und habe das echt total genossen. Also ich habe meinen kleinen Hund mitgenommen, ich habe einen Cocker Spaniel, wer auch, vielleicht kenne ich ja ein paar, ich habe den immer bei mir gehabt und ja, ich war einfach, mein BTS der Woche ist, ich war, habe mich komplett nur auf mich konzentriert und mich mit mir auseinandergesetzt, habe Musik gehört, habe Saxophon gespielt, was ich das zuletzt vor 5 Jahren gemacht hat.
Ja.
Ich kann Saxophon spielen.
Siehst du, nicht nur du lernst mich in diesem Podcast kennen, ich mich auch.
Ich habe super viel Pianomusik gehört, also all das, ich habe viel gezeichnet, was ich auch voll vernachlässigt habe. Ich habe nochmal so eine andere Seite mir rausgekitzelt, die ich wirklich lange habe so unter den Tisch kehren lassen, weil ich das Gefühl habe, durch unseren Job ist man meistens schon sehr oberflächlich. So, man denkt immer weiter und weiter und weiter und du bist irgendwie gar nicht mehr in dem Moment selbst, sondern denkst schon an nächstes Jahr. So.
Ja.
Und die 3 Wochen habe ich wirklich genutzt, um mal im Hier und Jetzt zu leben.
Und auch so ein bisschen zu dir selbst wiederzufinden. Du sagst ja gerade, du warst in der Natur, du hast es total genossen, du hast Saxophon nach Jahren gespielt. Das ist doch geil.
Das war richtig cool.
Ja, man macht irgendwie jeden Tag so Dinge, die krass aussehen, aber man erlebt sie überhaupt nicht.
Man kann sie nicht erleben, weil man immer schon einen Schritt weiter denkt.
Ja.
Und das hat mir jetzt echt richtig gut getan. Und jetzt bin ich vor 2 Wochen umgezogen. Ich wohne jetzt zum ersten Mal alleine und das war jetzt auch nochmal eine ganz neue Erfahrung für mich, die ich jetzt auch erleben durfte. Also in den letzten 3 Wochen ist super viel passiert und vielleicht gehen wir da ja später noch ein bisschen drauf ein.
Das machen wir definitiv.
Ja.
Mach dir gar keine Sorgen.
Zu meinem BTS.
Aber darf ich dich direkt was fragen? Du sagst ja jetzt gerade, du wohnst jetzt das erste Mal alleine. Mhm. Wie ist das für dich? Also ist das komisch? Vermisst du deine Eltern? Denkst du dir, oh mein Gott, endlich bin ich alleine und ich lerne mich selber viel besser kennen? Oder wie fühlst du dich damit?
Ja, also ich komme eigentlich immer aus Beziehungen. Mhm. Ich habe immer in Beziehungen gelebt und mich so ein Stück weit doch von meinem Partner abhängig gemacht. Mhm. Bin von meinen Eltern direkt mit einem Partner zusammengezogen, mit meinem Ex-Freund und habe mit ihm auch zusammen gewohnt. Und ich kannte das gar nicht, mich so auf mich ganz allein zu konzentrieren. Also ich bin jetzt auch nicht allein. Wie gesagt, ich habe halt den Balu. Und das ist schon echt fast wie so
ein Balu ist ihr Hund, wenn ihr Bescheid wisst.
Das ist wirklich wie so ein Baby. So ein Hund braucht so viel Aufmerksamkeit und auch Verantwortung, die ich jetzt halt auch für mich komplett trage. Und das ist schon, ich wusste vorher nicht mal, wie das läuft mit einem Mietvertrag. Ich war komplett überfordert. Ich wusste nicht mal, wo man Strom anmeldet. Ich war so ein richtiger Kandidat. Ich habe mich nicht mal getraut, beim Arzt anzurufen. Und jetzt war einfach in den letzten 3 Wochen musste ich so viel auf einmal machen. Und das war auch in dem ersten Moment überfordernd, aber auch irgendwie so
entlassen.
Ein Schritt Richtung Selbstständigkeit. Ja. So das, was ich eigentlich immer wollte und irgendwie unterdrückt habe, weil mein Partner mir das doch immer so ein bisschen abgenommen hat. Und klar, es war bequemer, wenn der Partner da einem so die Entscheidung wegnimmt. Ja. Aber jetzt konnte ich mich das erste Mal so auf mich konzentrieren und halt mein Balu. Und es war echt eine ganz neue und schöne Erfahrung. Es ist zwar immer noch sehr, also ich habe in der Wohnung aktuell jetzt mittlerweile im Bett. Ich habe die letzten Nächte auf einer Matratze geschlafen, noch auf meiner Kindheitsmatratze, wo die Federn durchgeguckt haben. Das war nicht ganz so bequem.
Aber es ist auch krass, dass du dein Bett jetzt schon bekommen hast. Andere warten wochenlang.
Ich hatte sowas von Glück.
Krass. Ja,
das kam gestern an und wurde auch.
Es sollte so sein, dass du in eine Wohnung ziehst,
eben,
alleine.
Eben, und auch, dass ich die Wohnung so spontan bekomme. Wie oft höre ich von Freunden, oh, ich suche schon so lange, vor allem Köln. Und ich war direkt so, ich bin da hingefahren. Der Vermieter meinte, willst du die haben? Ich so, ja klar. Und dann konnte ich direkt einziehen.
Krass.
Also es war echt, manchmal glaube ich so ein bisschen an Schicksal und an Glück. Und bin froh, dass jetzt alles so gekommen ist.
Aber hast du nicht auch das Gefühl, weil ich erinnere mich noch, ich bin ja ausgezogen, während wir bei Germany's Next Topmodel waren zusammen. Also ich habe umziehen lassen quasi. Und als wir dann in der Winterpause nach Hause gekommen sind, bin ich direkt in meine eigene Wohnung. Und aus Umständen gesundheitlichen, so einer Pandemie, muss ich ja jetzt nicht sagen, warum, musste ich ja in der Quarantäne. Und war so direkt alleine und isoliert in meiner Wohnung. Aber es war so toll. Hast du nicht das Gefühl, es ist so befreiend und noch viel überspitzter, jedes Formular, das man jetzt zum ersten Mal alleine ausfüllen muss oder irgendeine andere bürokratische deutsche Kacke, ist ein krasseres Erfolgserlebnis, als jede Woche ein Foto zu bekommen irgendwie, ne? Ich war irgendwie mehr stolz gewesen, wenn ich irgendwie beim Amt angerufen habe, als wenn ich im Runde 10 war.
Nein, das stimmt echt. Ich habe mir einen neuen Personalausweis beantragt. Ich bin da rausgegangen. Ich habe mich gefühlt wie die größte Göttin. Ich habe gedacht, boah, jetzt habe ich mein Leben richtig in der Hand. Das sind so kleine Dinge, die man echt dann so richtig wertschätzt.
Ach, mal läuft's besser, mal läuft's schlechter. Wo du das gerade sagst, fällt mir ein, dass ich auch seit einem Jahr schon hätte einen neuen Personalausweis beantragen müssen.
Als sie das mit dem Stromanmelden gesagt hat, ist mir eingefallen, dass ich das nach 2 Monaten immer noch nicht gemacht habe.
Und wir wohnen schon seit 4 Jahren alleine. 3.
Oh mein Gott, nein. Ich muss das noch machen mit meinem Strom. Aber danke.
Auf Internet hast du.
Nee, Internet habe ich noch nicht. Aber das lag nicht an mir, sondern am Timing. Ab Montag aber lustigerweise. Dann bist du mich los.
Ja, Alicia lobt mich ja immer für meine Planung und Organisation. Mhm. Mir ist leider heute auch aufgefallen, als ich hier nach Köln gefahren bin, um den Podcast aufzunehmen, dass ich ein bisschen verkackt habe. Weil ich habe jetzt sowieso schon ein Jahr gebraucht, um meine Wohnung einzurichten. Also viel Spaß.
Danke.
Und das allerletzte, was noch fehlt, sind einmal die Schminkspiegel, weil das sind Anschlüsse in meinem Badezimmer, und die Lampe über meiner Kücheninsel.
Aber das geht ja nur aus den so Kleinigkeiten.
Ja, und mein Vermieter ist so ultra korrekt. Ich habe echt einen krass korrekten Vermieter. Der hat sich dann schon gekümmert um den Elektrikertermin, so, ne? Weil ich weiß, dann geht alles gut, weil ich habe Steinwände. Also ist auch nicht so easy mit reinbohren. Da willst du jetzt nicht irgendwie ein Wald- und Wiesen-Elektriker irgendwie, dass du dann am Ende noch eine neue Steinwand machen musst. Ja, der konnte aber nur am Montag um 8. Ich habe vergessen, die Lampen abzuholen um morgen. Ja, und ich erreiche natürlich den Elektriker nicht, um abzusagen.
Nein.
Ich erreiche natürlich auch niemanden im Lampenladen. Ja.
Aber findet ihr nicht, dass so ein Podcast auch nochmal für einen selbst eine richtige Struktur gibt? Man denkt nochmal über Dinge nach, wie ja zum Beispiel mit deinen Lampen so unter deinem Personalausweis. Also das sind Dinge, die man eigentlich sonst verdrängt, aber dadurch, dass wir
jetzt nochmal reden. Weil man eigentlich nicht drüber redet und jetzt hier, ja.
Also, nee, sag nicht ja.
Romina, denkt an euren Personalausweis.
Romina, hör dir nochmal unsere letzten 10 Folgen an und dann frag mich nochmal diese Frage. Aber ab dieser Folge schon, ja.
Du bist unser Glücksbringer, Romina.
Nee, aber ich finde es total interessant, weil lass uns mal so ein bisschen über das Thema Selbstfindung reden, weil ich glaube, da sind wir in einem relativ ähnlichen Stadium. Mhm. Alicia auch vor gar nicht allzu langer Zeit in einem ähnlichen Stadium, nur die ist uns einen Schritt voraus. Also,
einen kleinen Schritt auch nur jetzt.
Mein Mental Breakdown kam auch echt sehr, sehr schnell nach deinem einschneidenden Erlebnis, ne? Also meiner ist so 3 Wochen her, wo ich heulend unter der Dusche saß und war so, die Welt ist einfach kacke, einfach scheiße, ist das doch alles.
Ja, aber irgendwie, was ich echt schön fand, war, dass du von Anfang an, du hast mich direkt angerufen. Mhm. Also Alex ist so eine Person, die antwortet so...
Nie.
Ja, eigentlich nie. Aber wenn, dann ruft sie einfach direkt an. Und das mag ich voll. So
ist auch viel persönlicher, auch als jetzt Schreiben. Ich finde, Schreiben wirkt gerade in Situationen, wo es einem nicht gut geht, sehr trocken. Und ich habe auch gar keine Lust zu antworten, weil ich jetzt mir auch die Mühe machen muss zu schreiben. Und genau, distanziert ist ein gutes Wort.
Und ist ein bisschen pflichterfüllend, die ich nie erfülle.
Dankeschön. Und anrufen ist halt, ich bin voll der Anrufmensch, dafür hasst mich auch mein ganzes Umfeld. Aber es ist für mich persönlicher. Ich kann wirklich es ist so ungezwungen und man kann auch einfach viel mehr Tiefe mit reinbringen. Weil beim Schreiben, das wird automatisch oberflächlich. Deswegen ist es Glück im Unglück für dich. dass du nie antwortest, aber dafür anrufst.
Ja. Wow, das ist die erste Situation in meinem Leben, wo mich jemand dafür schämt, dass ich gerne telefoniere. Ich glaube, alle anderen Personen haben sonst immer nur Angst, dass sie sonst überhaupt gar nicht mit mir kommunizieren können, weil von Schreiben wird das einfach nichts.
Aber ich bin durch dich auch so Telefoniererin geworden. Ich habe vorher nie telefoniert. Immer als mich jemand angerufen hat, habe ich so mein Handy richtig weit weggeschmissen. Der sieht mich nicht, ich habe das Handy nicht. So, aber durch dich bin ich so wirklich so, ich rufe an. Und auch wenn es mir schlecht geht, dann rufe ich auch an. Vorher war ich so, ich habe mich zurückgezogen, habe das irgendwie immer mit mir selbst ausgemacht. Ja. Aber jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich sage, ne.
Ja, man muss ja auch differenzieren, weil ich habe eine ganz krasse Policy. Ich antworte natürlich manchmal auf WhatsApp, vor allem, wenn ich was will. Aber so prinzipiell denke ich mir, jeder Mensch, der mich kennt, weil jede Person, die ich auch kennenlerne, sage ich direkt, wundere dich nicht, wenn ich dir nicht antworte. Ich antworte nicht mal meiner Mutter. Wenn du was möchtest, ruf mich an. Also selbst wenn es ist, wenn du einfach nur Smalltalk halten willst, musst du anrufen. Weil wenn du mir Smalltalks schreibst, wird es in diesem Leben niemals irgendwas geben.
Und du gehst so immer ran.
Und da differenziere ich, weil, sorry, die Personen, die denken, sie können mich jetzt nicht anrufen, deswegen hast du auch nichts von mir zu wollen, sorry. Ist so. Ja, oder nicht?
Ja.
Ja, die Maus, die droht mir ja immer, dass sie Screenshots davon postet, wie sie einen Monolog führt in WhatsApp.
Aber willst du mich nicht anrufen, Alex, Maria, Peter?
Wenn du einen Screenshot von unserem Chat postest, poste ich einen Auszug von meinem scheiß Verbindungsnachweis. Ja, Bitch. Ja, da wird sehr, sehr oft eine Nummer vorkommen.
Es reicht jetzt, okay? Wir gehen weiter auf das Thema ein.
Nein, aber ich finde generell, ich glaube, das ist mein Grundproblem mit Kommunikation. Ich habe immer das Gefühl, irgendjemand will was von mir. So eine Erwartungshaltung, so eine Grunderwartungshaltung. Und wenn es nur eine Antwort ist und das gibt mir irgendwie
Druck. Darum geht es gar nicht. Sie wollte sagen, dass sie dich gerne anruft in der Zeit, wo es ihr nicht gut ging. Ja. Es geht nicht immer nur um dich.
Ja, das stimmt. Also, aber sie hat es selber gesagt, ich habe ihr ja zugehört. Und vor allem, ich bin auch sehr, sehr hart im Tipps geben.
Ich wollte eigentlich ein Kompliment machen, okay? Nimm es an.
Eigentlich hat sie aber jedes Mal bestimmt nach den Telefonaten geweint, weil ich bin echt...
Nein, also, im Gegenteil. Mir ging es nach deinen Telefonaten immer besser.
Ja. Und du bist zwar hart, aber ich glaube, deine ehrliche Art, man weiß halt bei dir, du sagst mir das jetzt nicht, um mir was vorzugaukeln, sondern...
Ich meine es gut mit dir.
Genau, du meinst es gut mit einem. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass dir das halt viel Kraft gegeben hat, weil du einfach weißt, okay, das ist eine ehrliche Person um mich herum, die sich um mich kümmert, die... etwas für mich übrig hat. Ich meine, Alex liebt dich, jetzt nicht nur was für dich übrig, ne? Aber es ist einfach generell bei Telefonaten, wenn ich mir jetzt gerade die Zeit nehme, dann bist du mir wichtig und ich höre mir gerne an, was du zu sagen hast. Und auch wenn du 3 Stunden redest und ich höre dir nur zu, das tut einfach gut, sich den ganzen Ballast von der Seele zu reden.
Ja, das wird niemals passieren, dass du 3 Stunden mit mir telefonierst und du redest. Aber ich denke mir auch so, also von einem, also ich finde, Textnachrichten sind auch so krass manipulativ. Weil wenn du da vermitteln möchtest, dass es dir gut geht, dann kannst du das auch sehr gut über Nachrichten. Mhm. Wenn ich dich anrufe, dann höre ich schon, ob du mich gerade anlügst oder nicht. Und du erzählst auch mal einen Nebensatz mehr, wie es dir wirklich geht.
Ja.
Also, checkst du?
Ich check.
Was ich meine?
Ich check, was du meinst.
So, deswegen finde ich es irgendwie viel sinnvoller. Und dann, ja?
Was mir noch ein... Oh, guckst mich so schäbig an.
Sprich.
Nee, ich finde aber auch am Telefon ist es nochmal so, ich habe ganz oft Situationen, wo ich zum Beispiel, angenommen, mir geht's nicht gut, ich rufe dich an, Alex, und du hast die gleiche Situation auch durch, ist es viel erleichternder, am Telefon deine Story auch zu hören, als beim Schreiben. Aber beim Schreiben kommt man im schlimmsten Fall gar nicht so weit, weißt du?
So, ja, ich weiß, wie du dich
oberflächlich
fühlst.
Ja. Genau. Und ich selber möchte jetzt auch nicht tief in meine Gedanken gehen. Es sei denn, diese Menschen, die diese Texte, die Romane, die Romane schreiben, lieben. Da bin ich ja gar kein Mensch von.
Lese ich auch nicht.
Also genau, und so bin ich halt aber zum Beispiel auch nicht. Ich bin eine richtig schlechte Schreiberin. Und am Telefon hast du dieses Gefühl von verstanden werden nochmal, weil die andere Person auch ihre Sichtweise erklären kann. Und vielleicht hat man ja dasselbe durch.
Ja, wie respektlos auch. Kennt ihr diese Leute, die einfach Nachrichten schreiben, wo man auf mehr Lesen drücken muss? Was ist das denn? Das ist wie eine Sprachnachricht.
Nein, Sprachnachricht. Ich habe letztens eine 10-Minuten Sprachnachricht bekommen.
Ja, ich werde die gleich raussuchen. Ich habe eine Sprachnachricht, die geht 52 Minuten. Aber das war auch eine witzige Sprachnachricht. Das war eine Freundin, mit der ich ein halbes Jahr nicht telefoniert habe. Und dann habe ich halt so in Echtzeit, während sie halt da diese Sprachmemo mir angehört habe, halt auch in Echtzeit geantwortet mit Nachrichten an. So, ne? Das habe ich einmal in meinem Leben gemacht. Keiner da draußen soll sich jetzt irgendwie angesprochen fühlen, mir auch nur ansatzweise über eine Minute eine Sprachnachricht zu schicken.
Nee, ich muss.
Aber ich finde das so respektlos, weil wenn du mir einen Roman schreibst und dahin, also das hat auch so einen Appeal von, hier nimm, ich habe gesagt, was ich sagen wollte.
Ja, ruf einfach an, dann macht's mehr Spaß. Ja.
Ja. Ich finde das total respektlos.
Ich muss aber sagen, ich habe letztens von meinem ehemaligen Chef, sorry, danach kommen wir direkt wieder.
Ich finde es cool.
Ich habe letztens von meinem ehemaligen Chef eine 10-Minuten-Sprachnachricht bekommen über unseren Podcast.
Nein.
Ich habe fast geweint, weil ich das so süß fand. Der hat wirklich erzählt, wie toll er unseren Podcast findet. Und natürlich auch um die Zeit von früher und die Entwicklung. Und deshalb auch deine Entwicklung und unsere Freundschaft. Und ich denke mir, und dann habe ich auch wirklich zu Ende gehört, weil ich habe nicht mal auf anderthalb gemacht, weil ich war so, mein Gott, das ist gerade so süß. Ich habe nur die ersten Sekunden, ich habe mich gedrückt vor der Sprachnachricht, weil ich mir Zeit nehmen wollte. Und dann habe ich gecheckt, worum es ging. Und ich war so, ich schicke dir die.
Ja.
Kannst du dir anhören.
Aber ich denke mir das so oft, ich habe so schlechtes Gewissen bei Leuten, dass ich mir Sprachnachrichten nicht anhöre. Aber ganz kurz, was ich viel witziger finde, als Alicia den ersten Take zu der Aussage von eben gemacht hat, die ihr nicht hören werdet da draußen, da hat sie kurz einmal sehr mit einem, na, fast sarkastischen Unterton gesagt, wenn ich mir den Ballast von der Seele rede. Und das ist so witzig, weil wir gehen beide zur Therapie.
Wir gehen also beide zur Therapie.
Wir
haben die gleiche Therapeutin.
Und wir haben beide das Gleiche gehört. Nämlich, sie sagt so, ja, sie erzählen das irgendwie alles gerade so die ganze Zeit und lachen dabei.
Ja, weil ich kann meine Probleme gar nicht ernst nehmen, deswegen lache ich sie runter.
Ja.
Und sie meinte zu uns beiden, weil wir haben, ja. Ich habe geheult.
Habt ihr die gleiche Therapeutin?
Ja,
wirklich?
Ja, das wussten wir
aber zufällig.
Oh, okay.
Und dann habe ich so in einer Stunde geweint, so nach der vierten. Und dann meinte sie, oh mein Gott, toll. Weil ich habe mich natürlich voll geschämt. Sie so, toll, das ist super. Sie lassen ihren Emotionen freien Lauf. Das ist gut. Das, weil ich dachte, ich so, sorry. Das ist jetzt bei dieser, nein, das ist gut. Und dann meinte sie so, ich finde das toll. Es war eine richtig erfolgreiche Stunde. Auch wenn sie immer ihre Sachen, die mich total berühren, wenn sie immer lachen darüber, sagt sie so. Und ich sag das so der Alex. Und Alex meinte so, mein Gott, das hat sie mir auch gesagt heute.
Und dann habt ihr erkannt, dass das die gleiche ist.
Ja, sie meinte so, das haben wir dann vor der
Stunde. Das haben wir einen Tag vorher erfahren. Ja,
das Schlimme ist auch noch, ich hatte den Termin um 11 und sie um 12.
Was hast du nicht gesehen?
Ich hab sie rauslaufen sehen.
Oh, hi, du auch hier.
Random.
Warte mal, aber seid ihr in Köln?
Nee, ein bisschen da.
Okay. Aber sie hat euch das
ja, und sie meinte, dass sie das alles irgendwie eher traurig stimmt. Und weißt du, was mich traurig
stimmt? Sogar jetzt lachen wir ja eigentlich.
Sie mit mir redet, als wäre ich ein Kleinkind. Sie kommt rein. Ich muss da echt eine Nacht drüber schlafen und ich werde dir das nächste Mal auch nochmal ganz deutlich so sagen. Sie redet dann so ganz sanft und Emotionen zu lassen. Und in der Stunde redet sie ganz normal mit mir und danach wieder, als wäre ich mir nur bemittelt.
Ja, das ist ja wirklich
das
so.
Kann ich ja gar nicht.
Ja.
Ist deine auch
so? Hört sie den Podcast nicht.
Okay.
Sonst wäre sie jetzt damit mit.
Sie wird den safe hören. Sie weiß, dass wir beide befreundet sind.
Ja, aber dann können wir direkt mal in die Konfrontation gehen. Weil ich werde ihr das nächste Woche auch nochmal sagen. Sie hat gesagt, sagen
also
wir
alles, ich weiß, wer bald einen neuen Therapeuten braucht.
Sie, aber Therapeuten sind meistens auch in Therapie. Also sie kann auch mit einem reden.
Ja.
Selbsterfahrung
okay.
Und so.
Ich habe einen Therapeut, keine Therapeutin.
Echt?
Mhm. Ja.
Bewusst?
Und seit wann?
Nee, also es fing so an, ich habe im Januar mir ist schon vorher einen Therapieplatz gesucht, ungefähr Ende letzten Jahres. Aber das ist ja so ein Ding in Deutschland. Du wartest so lange auf einen dummen Therapieplatz. Ja, ich auch. Ja.
Aber du musst trotzdem lange schaffen.
Ich musste 4 Monate warten auf den Platz. Echt? Und das war auch spezifisch themenbezogen auf Essstörungen.
Mhm.
Und was ich natürlich nicht bedacht habe, Essstörungen haben ja meistens noch einen anderen Hintergrund. Ne? Also die kommen nicht einfach irgendwo her.
Ja.
Und das war dann nicht nur eine Therapie zur Essstörung, sondern auch irgendwie so ein allgemeiner
Tiefenanalyse.
Ja, und das hat halt in mir und deswegen glaube ich, seit Januar so die Leute, die mir auch schon länger folgen, die merken, dass ich seitdem auch so ein bisschen durcheinander bin. Ich bin nicht mehr ganz so aktiv wie vorher. So klar, ich hatte mir jetzt die 3 Wochen Pause genommen, aber auch vorher war mein Jahr hat nicht so angefangen, wie es eigentlich sollte. So, man denkt immer neue Jahresvorsätze und ich dachte so, jetzt geil, weil kurz vor Silvester hat mich der Therapeut angerufen und meinte, hey, wir haben hier einen Therapieplatz frei und möchten Sie nicht kommen? Und ich war direkt so, geil, das neue Jahr fängt direkt perfekt an und ich dachte, ich gehe zur Therapiestunde.
Und alles wird besser direkt.
Aber ich habe nicht bedacht, dass der Therapeut ja genau die Fragen stellt, die du dir eigentlich niemals traust zu fragen.
Dein Unterbewusstsein.
Und dadurch, das wird alles so, das ist wie so eine Kammer, die du so öffnest und da kommen die ganzen Dämonen raus, die so immer da drin waren.
Ja.
Und das war eigentlich so, so hat mein Jahr angefangen. Und ich habe das auf Social Media auch relativ offen so gepostet. Wenn ich geweint habe, dann habe ich das gezeigt. Wenn es mir nicht gut ging, habe ich das gezeigt, weil ich merke, dass da so viele draußen gibt, die genauso denken und genauso fühlen. Und das gibt einem selbst irgendwie nochmal ein gutes Gefühl, wenn man so denkt, ey, ich bin nicht alleine.
Nicht alleine.
Als sie das gerade gesagt hat mit Therapeuten, ich war so, ey, cool, also ich bin wohl doch nicht so falsch, weil ich halt zur Therapie gehe. Und ich finde, umso mehr Leute darüber reden, umso schöner fühlt man sich selbst. Also nicht so alleingelassen.
Also ich muss sagen,
nicht das Gefühl, dass so ein bisschen auch so die Scham fällt, weil du hast immer das Gefühl, du musst natürlich dann die Romina nach außen, die Job-Romina aufrechterhalten. Die muss man
die perfekte
sein,
Romina, so die keine Fehler machen darf. Mhm.
Und das ist so befreiend, wenn du es einfach zeigst. Dann, dann denkst du automatisch nicht mehr so drüber nach.
Ja, das liebe ich halt auch bei dir, so, weil du das halt auch eben alles so öffentlich teilst. Und ich finde, das nimmt dir selbst nochmal so einen Druck, weil vorher wollte ich immer diese perfekte Romina sein, die nie irgendwas, du hast doch ein bestimmtes Problem mit Essen. Nein, gar keins so, weil ich wollte es gar nicht an mich ranlassen. Ja. Aber seitdem ich einfach sage, habe ich. Und ich habe auch noch ganz viele andere Probleme.
Ja.
So, darauf fühle ich mich viel freier daraufhin.
Ja.
So.
Ja.
Ich finde sowieso, jeder sollte zur Therapie, jeder Mensch auf dieser Welt sollte,
so wie
wenn
zur Schule
es geht, zur Therapie.
Ja.
Weil das ist nichts Negatives. Also das ist so, ich finde, das ist so negativ behaftet, so, ich gehe zum Therapeuten, die Leute denken, man ist psychisch krank.
Ja.
Aber nein, ich zum Beispiel gehe auch zum Therapeuten und bei mir war das jetzt kein akuter Grund, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, ich muss jetzt unbedingt zur Therapie, sondern ich habe in meiner Berlin-Zeit gemerkt, ich bin auch ganz durcheinander. Ich war wie so, ja, sehr viele Sachen sind passiert und ich habe aber nichts wirklich verarbeitet, sondern alles wegignoriert.
Ja.
Und als ich dann nach NRW zurückgezogen bin, beziehungsweise mit dem Gedanken gespielt habe, war ich so, okay, ich glaube, bei dir stimmt einiges nicht.
Mhm.
Und mit einiges meine ich einfach, ich habe viele Dinge verdrängt und die sind wirklich in anderen Situationen wieder hochgekommen.
Das wird immer mehr, das stapelt sich.
Ich hatte meine Emotionen nicht im Griff. Ich war manchmal viel zu impulsiv, viel zu emotional, weil ich selber nicht zu mir ehrlich war. Und dann weißt du was? In meinem Umfeld waren sowieso so, Gott sei Dank, waren in meinem Umfeld viele Leute bei der Therapie, weil davor wäre ich, glaube ich, auch nicht auf den Gedanken gekommen.
Mhm.
Und die haben so positiv darüber geredet und ich war so, geh jetzt auch einfach mal. Und das war jetzt zum Beispiel mein Beweggrund. Nicht, dass ich irgendwie was habe, sondern ich weiß, ich muss sehr viel aufarbeiten und ich kann mich dem selber nicht stellen. Wie du gesagt hast, dann gehst du zum Therapeuten, dann kommen ganz viele Dämonen auf und dann weint man auf einmal bei einer fremden Person. Und das sind eigentlich nur Dinge, die ich weiß. Sie hat mir jetzt nichts Neues über mein Leben erzählt.
Eben,
sondern ich habe geredet, sie hat mir gezielte Fragen gestellt.
Ja.
Und dann war ich so, Ich konnte es nicht unterdrücken. Und deswegen finde ich das gut. Ich finde, jeder sollte, wenn er die Möglichkeit hat, zum Therapeuten gehen, weil man frisst so viel schon als Kind, wie viele Sachen passieren und die dir bestimmte Traumata bereiten.
Ja.
Und
ich finde das eh so crazy, dass die ersten 5 Jahre deines Lebens so maßgeblich sind für die restlichen 85 deines Lebens.
Ja, ich habe immer gesagt, meine Kindheit war die beste und so, weil meine Kindheit war auch toll. Ich hatte ein Zuhause, ich hatte meine beiden Eltern, die leben. So, die waren zwar getrennt. Nein, die waren getrennt.
Leben.
Ja, die leben, die sind zwar getrennt, so, aber ich habe beide, wenn ich wollte, konnte ich die sehen.
Mhm.
Und dann denkt man sich halt, mein Leben war total toll.
Ja.
Und dann geht man ins Detail und dann kommen so viele Sachen hoch, wo du dir denkst, okay, das ist eigentlich nicht normal. So. Und man möchte sich das auch gar nicht eingestehen, weil teilweise möchte ich auch gar nicht die Schuld jetzt angenommen auf meine Mutter schieben, weil ich denke, meine Mama hat nichts falsch gemacht. Aber Dinge, die passiert sind, die hat sie jetzt nicht zu verschulden, aber die machen ja trotzdem was mit einem Kind.
Ja.
Ja.
Und sie meinte auch, die können ruhig offen reden, sie müssen jetzt hier niemanden in Schutz nehmen, weil ich meine dann immer so, naja, das ist jetzt nichts gegen XY, aber, und dann meinte sie, wir nehmen das gar nicht auf, ich kenne die Leute nicht, reden sie einfach frei, sie dürfen offen reden.
Ja.
So, weil man schämt sich immer. Dann auch, ich finde das so schön, dass du auch Ja sagst. Ich habe mich gerade so verstanden, Leute.
Ja, ich glaube, das ist aber generell super krass, gerade was Mütter angeht. Weil man glorifiziert natürlich seine Eltern. Man denkt, gerade so in frühen Jahren, Eltern sind unfehlbar und
die haben alles für einen getan.
Ich liebe meine Mutter über alles. Meine Mutter ist die tollste Frau der Welt, aber die hat ganz schön viel auch Scheiße gebaut. Muss man einfach so sagen, ganz ehrlich.
Und es ist nicht mal schlimm. Ich will nicht wissen, was ich irgendwann als Mama alles falsch mache. Und mein armes Kind, das wird bestimmt auch alles in der Folge
haben. Aber weißt du, was das Gute ist? Weil das wird bestimmt nicht so für jeden funktionieren. Aber die Dinge, die schiefgelaufen sind, desto älter ich wurde, desto mehr habe ich begriffen, was passiert ist, was bei ihren Eltern auch schiefgelaufen ist oder auch mit anderen Umstandsfaktoren, warum sie gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Und ich konnte total einen Schritt zurück machen. Und ich musste meiner Mutter, ich brauchte nie diese Konfrontation oder dieses Gespräch mit ihr, um ihr zu verzeihen gewisse Dinge. Die hat jetzt nichts Schlimmes gemacht, ich wurde nie geschlagen oder so, ne? Aber Dinge können dich auch verletzen mit guten Intentionen.
Ja, das meinte ich gerade.
Und die können ihre Spuren hinterlassen, auch wenn Eltern nur denken, sie tun das Beste und formen ihr Kind, dass es eigenständig wird. Kann trotzdem dabei was kaputt gehen. So.
Ja,
und
voll.
Ich finde, in dem Moment, wo man versteht, warum die Person dir Dinge angetan hat und du vielleicht nur Kollateralschaden warst, brauchst du gar keine Entschuldigung mehr. Weil eine Entschuldigung wird in deinem Leben dir nichts bringen.
Ja.
Weil entweder ist es Manipulation, also jetzt mal losgelöst von Eltern, sondern generell, weil wenn sich nichts verändert. Oder warum sollte dir das wegnehmen können wieder? Also das ist wie eine Vase mit Sekundenkleber zu kleben.
Ja.
Also ich muss ja eigenständig wieder was gut machen können. Das kann mir keiner nehmen. Das ist wie mit Unsicherheiten oder mit Selbstbewusstsein. Da können noch so viele Leute, und ich glaube, da können wir alle drei von ein Lied singen, die sagen, dass du toll bist, tolle Stimme hast, deine Haarfarbe toll ist, dass dein Style toll ist oder was alles toll an sein kann. Aber du fühlst es trotzdem nicht.
Ja,
und das bringt dir dann auch nichts.
Ironischerweise, desto öfter du es hörst, desto weniger glaubt man es.
Ja.
Voll.
So, es ist total widersprüchlich eigentlich. Und ich liebe das mittlerweile, wenn Leute mir sagen, was sie scheiße finden. Aber jetzt nicht so stumpf, du bist hässlich oder du hörst dich an wie ein Mähdrescher. Ob jetzt jemand sagt, du siehst scheiße aus oder so, sondern konstruktiv sagt so, ey, finde ich komplett daneben, wie du dich da verhalten hast oder das finde ich nicht cool an dir. So einfach wirklich Kritik, finde ich Hammer.
Ja.
Kannst du an dir wachsen.
Weißt du, was witzig ist? Ich habe früher immer im Umfeld gesagt, bitte gib mir keine Komplimente, weil das hat mich noch mehr verunsichert. Bitte kritisiert mich nur in einem normalen Ton. Also ich habe immer gesagt, immer wenn die, keine Ahnung, ich hatte jetzt einen Auftritt oder so, ich wollte jetzt nicht wissen, was toll war, sondern ich wollte wissen, was ich besser machen kann. Weil das, das war halt lieber in meinem Kopf und weiß, okay, ich kann an etwas arbeiten, genau, und es besser machen, als immer wieder die, weil irgendwann glaube ich es auch nicht. Also wenn mir ständig die gleichen Menschen das manche sagen.
Aber Romina, hast du das Gefühl, manchmal stolz auf dich zu sein?
Doch schon. In gewissen Situationen, kann ich sagen, okay, da habe ich Dinge gut, bin ich Dinge gut angegangen.
Aber, so wie jetzt in den letzten 3 Wochen. Du hast eine Wohnung, du hast deinen Strom angemeldet.
Aber ich finde sowas, das kann man erst immer akzeptieren, wenn ein bisschen Zeit darüber vergangen ist. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich stolz bin, dass ich gestern geschafft habe, Balu beim Tierarzt anzumelden oder so. Das wird mir wahrscheinlich, also das sind alles so Dinge, das passiert mit der Zeit und irgendwann denkt man zurück und denkt man so, oder jetzt, als wir bei GNTM waren, dachte ich so, das ist das Normalste der Welt und ich fand es irgendwie gar nicht so krass, warum mir alle geschrieben haben, das war GNTM. Ich war so, ja und jetzt? Aber jetzt denke ich so im Nachhinein und denke so, boah, was haben wir da eigentlich geleistet? Also wenn ich so zurück überlege und denke, was
aber
haben wir
geschafft? Aber weil du es in dem Moment, wie wir vorhin gesprochen hatten, konntest es gar nicht bewusst genießen in dem Moment. Weil die ganze Zeit, okay, morgen das, Hektik und dann wurde es ausgestrahlt und dann auf einmal wart ihr schon in der Öffentlichkeit und man konnte keinen einzigen Moment richtig genießen und jetzt rückblickend, wo man natürlich auch einfach raus aus dieser Bubble ist, also man ist nicht mehr in der Produktion, man muss jetzt nicht Promo dafür machen, sondern man guckt sich jetzt andere Kandidaten an und man denkt sich, krass, da war ich auch und das habe ich auch gemacht.
Ja. Ja. Voll.
Weil ich habe nie das Gefühl von Stolz. Ich habe ja gesehen, wie ich außer als ich gewonnen habe. Du standst vor mir.
Alex war auch immer eine, die kam raus und man hat halt nie, du hast nie gesagt, was du gut gemacht hast. Du kamst immer auch so, ja, war okay. Wir alle waren immer so, also irgendwas ist da doch falsch.
Hat die überhaupt Bock?
Ja, die kam so aus, ja, war okay.
Ja, schon, aber ich
und halt die so voll Fangirl und so, ja, war okay.
Ja, aber weil sich das auch immer nicht so anfühlt, ich denke, ich habe mir immer gedacht, so, ja, war solide. Ich glaube, das ist aber auch was Asiatisches.
Aber darf ich dich was fragen?
Ja.
Bist du denn jetzt stolz auf dich, in den letzten 2 Wochen so dich so viel mit dir selber auseinandergesetzt zu haben und ehrlich zu dir gewesen zu sein? Weil ich finde, das ist schon etwas, worauf du sehr stolz sein kannst.
Ja, also das hört sich jetzt vielleicht hart an. Ich bin total dankbar, dass ich German Sex Topmodel machen durfte. Aber zum Beispiel sowas wie neue Leute kennenzulernen, Leute reinzulassen, jetzt nicht in meine Wohnung, sondern in meinen Kopf quasi. So einfach, keine Ahnung, liebe Gespräche mit Leuten führen, die ich potenziell auch nochmal wiedersehen muss oder nicht meine Therapeuten sind, die eine Schweigepflicht haben. Weil wenn du irgendjemandem was erzählst, dann wünschst du hättest ein NDA und würdest nur Geld bezahlen müssen, bitch. Aber, okay, keine Drohung. Aber Auf solche Dinge bin ich eher stolz. So, wenn ich weiß, so, okay, Persönlichkeitsentwicklung. Und ich muss auch sagen, weil in der letzten Therapiestunde hat sie mich auch so gefragt, so, aber was waren denn Situationen, in denen sie stolz auf sich waren? Und mir ist halt keine einzige eingefallen. Irgendwann meinte sie so, ja, okay. Ja, dann können sie ja mal drüber nachdenken und nächste Stunde einfach. Weil ich habe, ich sag das noch nicht so. Ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Doch, ich bin eigentlich ziemlich, ziemlich fein mit meinem Charakter. Ich bin schon stolz, weil ich finde, ich bin ein ziemlich gerader Mensch. Mhm. Ich bin also so richtig kein Bullshit. Ich lüge Leute nicht an.
Du bist immer ehrlich und offen.
Ja, und mir, also vielleicht ist das auch hart und manche würden das als einen scheiß Charakter zu zählen. Ich finde das eigentlich ziemlich korrekt und respektvoll der anderen Person gegenüber. Natürlich sage ich das nicht wortwörtlich so, aber lieber sage ich jemandem, ey, ich finde dich scheiße. Spar doch deinen Atem. Und erzähl es irgendjemanden, den es interessiert, weil es hat einen Mehrwert für dich, das Gespräch am Ende. Es kommt irgendwo an, wo ich nicht nur genervt bin davon, dass du mich gerade damit voll laberst, sondern also weißt du, ich sag natürlich nicht, verpiss dich, halt dein Maul, ich finde dich kacke, sondern ich sag so, ey, irgendwie ist da gerade kein Vibe und du öffnest dich voll und ich glaube, das ist nicht cool, während ich das aber nicht fühle. Vielleicht erzählst du es lieber jemandem anderen. Mhm. So, weißt du, weil ich finde es respektvoller. Ich spare deine Zeit und meine und Zeit am Ende auch.
Ich finde es so witzig, weil wir haben ja mit Romina, bevor wir die Podcast-Aufnahme gestartet haben, ein bisschen geredet. Und ich glaube, ich kann da auch ein bisschen für dich mitreden. Ich glaube, wir beide sind das komplette Gegenteil. Ja, also ich bin
so People-Pleaser, ne?
Ja, genau, People-Pleaser. Ich meine, ich arbeite da dran. Aber ich könnte das nicht. Ich würde mir einfach aus Prinzip deine ganzen Sachen, deine ganze Scheiße anhören und mir dann halt denken, Alter, du bist der dümmste Mensch auf der Welt.
Aber warum hast du das eben gedacht?
Nein.
Du gerade so, also wir haben mit Romina geredet.
Weil ich meinte, guck mal, das Ding ist.
Ich glaube, dass du auch so bist.
Nee, ich glaube, du bist auch so, dass du jetzt nicht Leuten einfach deine Meinung sagen könntest, so, ey, bitte erzähl das gerade jemand anders, weil es juckt mich nicht. Ich glaube, wir beide würden uns das eher anhören und dieser Person gerecht werden wollen. Und dann dann denken wir uns unseren Teil. Weißt du, so? Weil ich mal denke, ich möchte dich gerade nicht verletzen und du Arme, eigentlich habe ich auch Mitleid mit dir, auch wenn es mich nicht interessiert. Aber ich kann das noch nicht.
Aber genau das meine ich, weil es ist ja nicht nur, ich meine ja mit gerade nicht, dass ich Leuten sage, dass ich die Kacke finde und dass sie bitte nicht mit mir reden sollen, sondern so auch unbequem, dass ich dann sage so, ey, ich find's komplett dumm, was du gerade machst, oder ich find's komplett dumm, dass du der Person einfach nach dem Mund geredet hast, damit die Situation leicht ist. Und das willst du vielleicht auch gerade nicht hören, aber dann frag mich nicht. Mhm. Also, wenn du hören willst, wirklich, wie ich das sehe, dann kannst du mich fragen, aber ich werde niemals die Freundin sein, die dir erzählt, nein, er ist kein Arschloch. Oder nein, deine Schwester war halt eine blöde Funz gerade. Also, weißt du, wie ich meine? So,
aber das ist eine Situation, die kann ich gut nachvollziehen. Also, das verstehe ich. Aber wenn jetzt gerade jemand, den du auf dem Event siehst, die Person hat ein bisschen zu viel getrunken und sagt dann, das und das und das und das und das und das ist mir passiert.
Nee,
und
du denkst dir, ja. Ich schon keinen Bock auf diese Events meistens gehabt. Präteritum. Sorry, das ist ja wohl meine absolute Hölle. Ich sag da eh nur jedes Mal und gucke auf mein Handy und frag mich, oder frag eher meinen Manager, habe ich meinen Soll erfüllt? Aber wenn alle Events sind wie am Donnerstag, dann ist das auch vorbei. Dann bin ich bis 7:30 da. Book me. Aber nur die coolen Events. Nee, aber ich finde es total schön generell, dass du so offen auch über Therapie sprichst, weil es wirklich nicht selbstverständlich und das finde ich auch scheiße, dass es immer noch so ein krass negatives Stigmata hat, weil es einfach beste Leben.
Das ist wirklich, ja, obwohl manchmal, ich finde, man geht aus einer Therapiestunde raus und fühlt sich erstmal richtig schlecht.
Also müde.
Du willst nur weinen, du erschöpft. Denkst dir, du hinterfragst dein ganzes Leben plötzlich.
Ja.
Und dann eine Woche später denkst du dir so, boah, eigentlich hast du ja recht in dem, was du sagst. Obwohl ich auch finde, dass so eine Therapie eigentlich therapierst du dich selbst. Also der Therapeut oder die Therapeutin sitzt eigentlich nur da. Wie haben sie sich dabei gefühlt? Ja. Voll. So, also eigentlich machen die ja nichts wirklich. So, die hören dir einfach zu und
die
fragen dich einfach.
Vor.
Ja, die halten einen Spiegel vor dich. Ja. So, aber du selbst würdest dich ja nicht eine Stunde lang für einen Spiegel setzen und mit dir selbst reden.
Ja.
So. Das heißt, du nimmst dir, das ist ja auch so ein bisschen Me-Time, du nimmst dir bewusst, gehst du zu dem Therapeuten und nimmst dir Zeit für dich.
Und du gehst du gehst viel tiefgründiger in die ganzen Sachen ein, weil die fragt dich dann ja auch so, und ihre Großeltern, wie war das dann für sie mit denen? Und dann denke ich mir, ach ja, meine Großeltern, die waren ja auch, und dann. Die führen dich, die füllen die Lücken, es ist wirklich.
Ja, und irgendwie finde ich, ist es auch so eine Person wie, also früher in der Schule habe ich irgendwie gedacht, ich bin der Main-Character dieser Erde und das ganze Universum dreht sich natürlich um mich und alle Menschen, die ich nicht sehe, die stellen sich dann in den Schrank und kommen erst wieder raus, wenn ich sie halt sehe. Wisst ihr ein bisschen, was ich meine?
Ich denke mir halt gerade, ich so, das war früher nur
ja,
so.
Ja, aber so präsent checkt man gar nicht, dass jeder Mensch auch wirklich ein aktives Leben hat 24/7. Also weißt du, wie ich meine? Wenn die bei mir aus dem Blickfeld raus sind, dann existiert deren Leben für mich irgendwie nicht mehr, weil ich krieg das ja nicht mit. So ein bisschen.
Es ist halt immer noch so wie damals.
Ja, nein, nein, Bitch. Mach für dich selber Werbung. Jetzt ist mir schon bewusst, dass Menschen auch ein eigenes Leben haben. Alicia fand es total komisch. Siehst du deinen Therapeuten? Mhm. Ja, finde ich auch, finde ich super. Die findet es komisch.
Ich finde es komisch, weil ich kann mich nur bei Leuten öffnen, die mir nahestehen. Nee. Und das ist irgendwie total komisch, wenn ich dir gerade von meiner ganzen Kindheit und am Heulen bin, erzähle und dann sag, ja, und wie fühlen sie sich jetzt? Ich denke mir,
aber ich muss ehrlich,
so unpersönlich.
Ich muss sagen,
und sie ist eine Frau und sie ist in unserem Alter.
Mein Therapeut sieht mich auch aber. Und ich war so oft kurz vor dem Punkt, dass ich du sagen wollte, weil ich mich einfach
schon... Ich duze sie
so
auch, ist mir egal. Ja? Ich duze die, ja. Geht doch nichts dagegen gesagt. Ich kann das nicht. Ich kann nicht gerade so persönlich reden, während ich am Heulen bin und dann sie sagen.
Ich war auch kurz davor, ich war so, nein, ich will eigentlich du sagen, aber ich will trotzdem höflich sein und hab dann Drossi gesagt.
Ja, sie hat sich auch mit ihrem Vornamen bei mir vorgestellt. Ich kenne ihren Nachnamen zum Beispiel gar nicht.
Ich kenne weder Vornamen noch Nachnamen, um ehrlich zu sein. Ich weiß nur, wo die Praxis ist.
Nee, bei meinem Therapeut, ich weiß nicht, ist das so, dass die Therapeuten Emotionen zeigen dürfen? Weil er saß letztens vor mir und er so...
Dürfen die dann, glaube ich, nicht.
Doch. Erzähl erst
mal. Okay, er saß vor dir.
Ich habe ganz viel erzählt und habe dann auch angefangen zu weinen. Dann war er so... Ich habe richtig gemerkt, dass er auch mit den Tränen gekämpft hat und meinte so... Ich war jetzt auch ganz kurz vorm Weinen. Das ist eine sehr traurige Geschichte.
Ja, das ist das Gleiche, was sie auch zu mir gesagt hat.
Ja, also ich denke mir immer so, vielleicht müssen die sich ja zurückhalten, aber ich glaube, die wollen viel lieber auch du sagen und mit uns um uns herum und so.
Ich glaube, das kommt auch ein bisschen drauf an, wie lange die den Job schon machen, weil meine Cousine Sandy Mandy, Grüße gehen raus, die ist gerade in der Klinik und im ersten Ausbildungsjahr tatsächlich zur Therapeutin. Und die lernen da schon ganz aktiv, die Emotionen auch zu spiegeln, weil gerade, also kann uns mit Sicherheit auch noch passieren, aber es gibt auch Leute, die ja deutlich sich angegriffener auch fühlen von den Therapeuten, wenn die dann mal kritische Nachfragen stellen oder dann auch aktiv wirklich in eine Konfliktsituation mit ihren Therapeuten gehen, ne? Und dann lernen die schon, du musst jetzt zurückspiegeln, welche Emotionen das auslöst. Also das ist schon gewollt. Okay. Das war jetzt nicht eine Pietätlosigkeit und Distanzlosigkeit.
Okay, da weiß ich ja Bescheid.
Wobei, ich muss sagen, ist es deine erste Therapie?
Ja, ist meine komplett erste Therapie.
Deine auch?
Meine auch, ja.
Ich weiß nicht, ob ich meine überhaupt noch an zwei Händen abzählen kann. Aber meine freiwillige ist das erst meine dritte. Oh mein Gott, ich wirke komplett...
Nein,
das nein, ist doch normalisiert.
Ja, eben. Ja. Ich finde das voll toll, dass darüber so offen reden. Nee, weil vielleicht
hätte ich vielleicht auch schon mal eher machen
eben,
müssen.
Ich wünschte mir, als hätte darüber geredet.
Die ersten Therapien in meinem Leben, da waren auch viele Quacksalber dabei. Kann bestimmt für Leute funktionieren. Aber die hat mir irgendwie so Hände aufgelegt auf den Bauch und so.
War so eine Shiatsu?
Ach, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall eine ganz komische. Da wollte ich auch nicht mehr hin. Aber also in der Kindheit, weil ich war ein sehr, sehr unfassbar schwieriges Kind. Oh, könnt ihr mich bestimmt gar nicht vorstellen.
Nee, ich überhaupt nicht.
Ich war wirklich richtig krasses Problemkind. So, ich habe halt in der dritten Klasse bei Frau Zuhammer-Tabellion im Unterricht, wenn ich ermahnt worden bin, meine Schuhe ausgezogen und mich auf den Tisch gesetzt im Schneidersitz und mit dem Rücken zur Tafel und laut angefangen zu singen und dabei aus dem Fenster geguckt.
Warum hast du deine Schuhe ausgezogen? Hättest du auch anbehalten können. Also,
du warst so voll höflich.
Nein, ich hab sie, nein.
Also ich will den Tisch jetzt nicht noch dabei dreckig machen.
Ich habe das schon for a reason erzählt.
Weißt du, woran mich das erinnert?
Weil wenn ich dann wieder ermahnt worden bin, habe ich mit dem Schuh nach der Lehrerin geworden.
Aber irgendwie hat seine Therapeutin dann auch nicht viel gebracht, weil ich nämlich an eine Situation von...
Ich weiß nicht, was sie erzählen will.
Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf.
Doch, erzähl mal, ich habe hier die Hoheit. Ich kann auch alles rausschneiden lassen.
Ich erinnere mich an eine Situation. Da war ich mit dir vielleicht so ein paar Wochen gefangen in einem Loft. Mhm. Und da waren gegebenenfalls in jeder Ecke Kameras und Mariah. Man durfte keine Sonnenbrille anziehen, ne? Also Sonnenbrille war verboten und Markenklamotten erst recht nicht. Du musstest alles abkleben, aber
Mariah
hatte nicht nur eine die dickste Sonnenbrille an, die ich jemals gesehen habe, sondern es fing an, ein, ich weiß nicht, Nike Cappy, dann ein Nike T-Shirt, eine Nike Tennisrock, komplett, und hat sich vor die Kamera gesetzt, das Mikro abgezogen, was man schon dreimal nicht durfte, und hat gesagt, so, ich bleib hier jetzt. Also es erinnert mich so ein bisschen an deine Situation, als du dich auf den Tisch gesetzt hast in der Schule.
Und ich habe über Interviews geredet, das ist die Todsende.
Oh ja. Und was ist, sie hat trotzdem gewonnen?
Leider nicht in Kontext setzen, weil NDAs.
Scheiße.
Ja. Aber ich hatte eine gute Zeit. Ich hatte eine richtig gute Zeit. Ich hatte Spaß. Ja, gut. Also ich war ein schwieriges Kind, haben wir jetzt festgestellt. Meine Mutter hat auch sehr oft gedacht, dass ich ADHS habe und dass ich Ritalin brauche. Das hat sie immer sehr schnell unterbunden. Wo ich mir jetzt denke, du Kleine, damit hätte ich echt viel Geld verdienen können in der Schule. Weil an Ritalin zu kommen ist echt schwer, BTM.
Ich habe keinen Plan, was
ist. Nicht, dass ich sowas machen würde, aber theoretisch, gönn doch mal, Mutter. Naja. Ich habe mein Problem mit Autorität.
Aber dafür lieben wir dich.
Ja, danke. Ich habe jetzt auch ein bisschen vergessen, was ich erzählen wollte eigentlich.
Dass du schon mehrere Therapien hattest.
Ja, genau. Und ich wurde halt immer gezwungen, aus solchen Gründen zur Therapie zu gehen, weil halt eben kein Ritalin in meinen Kopf zersetzen sollte. Meine Mutter hat gedacht, mein Gehirn sieht dann aus wie ein Schweizer Käse am Ende. Und das hat ja gar nichts gebracht. Weil wenn du gezwungen wirst und nicht selber diese Bereitschaft hast, irgendwie an dir zu arbeiten, dann wird das auch nichts. Und die erste freiwillige Therapie war meine Begleittherapie zu meiner Transition. Und das hat dann irgendwie auch mein Vertrauen in Therapeuten ein bisschen erschüttert. Weil eine Begleittherapie ist ganz, ganz anders als jetzt so eine Langzeittherapie. Da gehst du halt alle 5 bis 6 Wochen hin für 18 Monate. Und der ist halt dafür da, immer ein Gutachten zu erstellen und so ein bisschen mit dir darüber zu sprechen am Anfang, natürlich bevor er Gutachten erstellt und Indikationsschreiben schreibt und auch so ein bisschen dich zu begleiten, an die Hand zu nehmen, wenn du Struggles damit hast, weil es ist schon belastend, muss ich euch ganz ehrlich sagen, die Bürokratie in Deutschland, wie du halt dann, ne, Personenstandsänderung, Namensänderung, bla 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 bla. Ja, nach 7 Monaten bin ich zu einem Termin gegangen, hab geklingelt, 5 Minuten gewartet, 10 Minuten gewartet, hab eine halbe Stunde gewartet, hab 50 Minuten gewartet, bis die Stunde vorbei war und bin dann halt nach Hause gegangen, hab denen noch so eine E-Mail geschrieben, ich so, ja, ich weiß nicht, vielleicht haben sie den Termin vergessen, sie können sich ja mal melden, ich habe nie wieder was gehört. Dann hatte ich irgendwie kurz schlechtes Gewissen, weil ich gedacht habe, vielleicht ist der auch tot. Also, der war einfach lost. So, dann habe ich ganz lange gebraucht. Erstmal, ich habe, glaube ich, ein Dreivierteljahr gebraucht, mich dann zu entscheiden. Ich so, okay, ich habe jetzt mal meine Personenstandsänderung und alles das Bürokratiemäßige schon mit dem durchgehabt. Das heißt, ich brauchte gar nicht diese 18 Monate zu Ende machen. Das hat der MDK nie gehört. Zum Glück habt ihr alles schon bewilligt und bezahlt. und bin dann zu einer anderen Therapeutin gegangen, weil ich habe dann auch so gemerkt, so irgendwie, ich bin ja eine Sexistin, ich hasse ja Männer. Also wirklich, ja. Also ich habe ja gar keinen Bock, mit Männern über meine Gefühle zu sprechen. Und auch nur ein Trauma. Und bin dann zu einer Frau und irgendwie, für mich ist auch irgendwie irrelevant, welche Frau da jetzt sitzt. Hauptsache ist eine Frau. Und die muss mir eh nur zuhören. Und ich habe halt diese ganze Therapie dann auch so durchgezogen. Ich habe halt von diesen 50 Minuten immer 45 Minuten gelabert, wie man auch hier hört. Ich höre mich sehr gerne selber reden, falls es noch keinem aufgefallen ist. Und sie war halt nur so da, um mich so ein bisschen aufzuhalten. Also wenn ich mich verrenne und, weil ich habe ja auch so eine kleine Überheblichkeit, muss man sich ja jetzt auch nichts vormeißen. Ich halte mich ja schon für relativ intelligent und ich glaube, man verrennt sich da halt so voll schnell in dieses Konstrukt, was man sich auch aufgebaut hat, um halt auch Themen in eine Schublade so zu verstauen, weil die da gut drin ist, ja. Und man findet Entschuldigungen für die Situation, für Menschen, die was mit einem gemacht haben, damit man sich nicht damit, lassen. Genau, so, und da war sie halt so für ein bisschen da. Wo ich aber ein bisschen das Gefühl habe, ich bin zu gut im Lügen, was das dann angeht. Weil ich habe das Gefühl, ich verarsche sie auch aktiv und gebe ihr das Gefühl, dass es mir viel zu gut geht. Weil sie wollte immer, dass ich aufhöre mit der Therapie, damit ich den Platz frei mache. So mäßig, weil da hat die Kasse das noch bezahlt. Das war nicht Selbstzahler. Da hatte ich noch kein Geld dafür, 130 Euro die Stunde. Ja, kann man auch mal sagen.
Ich habe auch mitbekommen, nein, stopp, in Köln und also in den Hauptstädten sind Therapieplätze, glaube ich, nur so teuer. Meine Freundin aus Kastrop bezahlt 56 Euro, bin ich fast vom Stuhl gefallen.
Aber auch 56 Euro die Woche für einen Menschen, der gerade in der Ausbildung ist oder zur Schule geht, wie soll der das finanzieren? Also weißt du, und Akuthilfe kriegst du nur, wenn du dir schon mal die Pulsadern aufgeschnitten hast und nicht nur, wenn du darüber nachdenkst, sondern wenn du das schon mal versucht hast.
Ja, das ist vergleichbar mit den Patienten von der Essstörung. So, solange du nicht kurz vorm Sterben bist, wollen die, also ich wollte ja eigentlich stationär auf in einen Therapieplatz gehen und ich konnte nicht, weil ich sehe halt, also ich sah zu dem Zeitpunkt nicht so aus wie jemand, der jetzt kurz vorm Umklappen ist und deswegen haben die gesagt, nö, ist gerade nicht so dringend. Und auch bei dem ersten Therapeuten, ich war, also das ist nicht der erste, bei dem ich war davor schon mal bei so Erstgesprächen und die haben mir das so alle nicht geglaubt, dass ich eine Essstörung habe. Die dachten, ich rede mir das ein, so, ach, das ist normal heutzutage, die Mädels, die wollen halt so aussehen. Mhm. Aber dass da wirklich viel mehr hintersteckt, das hat mir jetzt nur der eine, bei dem ich jetzt bin, der hat mir da wirklich mal zugehört und wollte dahinter gucken. Und vorher war das immer so, nö, also du siehst jetzt nicht so aus, würdest du im Moment umkippen, deswegen einfach mal normal weiter essen. Ich gebe dir einen Ernährungsberater mit.
Und dann will man meinen, die Leute haben das gelernt. Also weißt du, wie ich meine? Als wären das ausgebildete Menschen, um mit diesen Krankheiten und Situationen umzugehen.
Ja.
Also ich bin eigentlich schockiert.
Schon ich bin witzig. Schockiert. Aber ich muss, jetzt wo du das gerade gesagt hast, ist mir eingefallen, weil ich habe es schon wieder verdrängt. Ich war auch mit 15 oder 16, Alter, das habe ich wirklich verdrängt. Ich wollte schon mal zur Therapie, aber ich habe es damals zu meinen Eltern nicht gesagt. Mhm. Und es ist immer in meinem Leben ist was passiert und ich habe es verdrängt. Und dann irgendwann, als ich so jugendlich wurde, war ich dann so, okay, ich möchte jetzt mal zu einem Psychologen, habe ich damals mir gedacht. Ich bin dann zu einem Hausarzt gegangen und habe gesagt, bitte, das muss unter uns bleiben. Ich würde gern zu einem Therapeuten. Und dann hat er mir eine Überweisung geschrieben und dann war ich bei jemandem. Das war, also ich habe mich gefühlt, als hätte ich das beste Leben auf der ganzen Welt. Meine Probleme wurden so runtergespielt, dass sie dann wirklich in der ersten Stunde meinte, nee, also
du brauchst
sie, ja genau, sie brauchen mich eigentlich gar nicht und das ist normal und das bilden sie sich nur ein und blablabla, warum wollen sie dann auch mit den Eltern nicht darüber reden? Ich denke mir, Bro, deswegen bin ich doch bei dir. Also sonst, dann wäre ich doch nicht bei dir. Wenn ich mit meinen Eltern über dieses Thema reden würde oder wollen würde oder könnte, dann wäre ich jetzt nicht hier. Und dass du als Jugendlicher oder generell als Mensch, der gerade ein Problem hat und Hilfe, sich dazu überwindet, dir Hilfe zu holen, dass du da so vom Kopf gestoßen wirst, das hat mich traumatisiert und deswegen habe ich es auch schon vergessen, weil ich war damals bei einem Therapeuten und bin danach nie wieder hingegangen, weil ich mir dachte, okay, ich habe keine Probleme, du hast keine Probleme, Alicia.
Ja, aber das muss ja, also das ist erstmal komplett geisteskrank. Also ich denke mir so, du brauchst vielleicht noch mal ein paar mehr Ausbildungsstunden, bitte. Aber so dieses Stigmata generell, also klar, gesellschaftlich sowieso schon, aber ich finde das auch so krank, wie in manchen Familien, bei mir zu Hause zum Glück nicht, aber ich habe auf jeden Fall Familienmitglieder, die sich so vehement dagegen sträuben, ihre Probleme mal damit zum Therapeuten zu gehen, obwohl
ich kenn da auch
klar
jemanden.
Ist, obviously kriegst du es alleine nicht hin und nicht erst seit gestern nicht. Das prägt dich natürlich, wenn du die ganze Zeit damit aufwächst, dass jemand das quasi als was Negatives sieht oder auch Freunde, Familie, Partner, was auch immer. Und ich habe das Gefühl, um mal dazu zu kommen, so ein bisschen jetzt alleine sein zum ersten Mal, das ist ein Moment, wo man das dann erstmal so richtig kann. So diese ganzen Emotionen zulassen, das ist abgefuckt. Mhm. Aber man muss zum ersten Mal nicht noch für jemand anderen irgendwie existieren und funktionieren, sondern es ist okay, die Schublade aufzumachen und halt mal 3 Wochen die Decke über den Kopf zu ziehen. Und
ja, und das in der zu machen, Schublade zu versinken. So, weil sonst hat man das immer, wie wir schon gesagt haben, das Leben hat sich immer weitergedreht. Man konnte nie wirklich gezielt daran arbeiten und musste immer weitermachen, musste auch an den Partner denken, weil natürlich will ich auch, wenn ich eine Beziehung habe, die natürlich pflegen und für den Partner da sein, weil sonst brauche ich halt doch keine Beziehung und kann aber mich dann gar nicht mehr auf meine eigenen Probleme konzentrieren, weil es geht immer weiter, es kommen immer mehr Probleme dazu und mein Therapeut hat mir das damals gesagt, mit so einem Koffer, stell dir einen Raum voller Koffer vor und in jedem Koffer sind so Probleme und das Hauptproblem, das rückt immer weiter nach unten und du kannst gar nicht da dran gehen, weil die ganzen Koffer sich immer mehr darauf stapeln und deswegen musst du die ganzen Koffer einmal alle Stück für Stück aufmachen, gucken, was da drin, ach weiter, so richtig wie so, als würdest du alles mal entrücken.
Auspacken, Koffer auspacken.
Ja. Und dann Wäsche kannst du auch ganz und dann wieder sauber. Ja. Ja. Und dann kannst du einmal ist alles komplett gewaschen und dann kannst du wieder.
Ja, weil es ist so leicht, sich einen Koffer rauszusuchen, wo man denkt, das ist jetzt da die so Wurzel all meiner Probleme. Und wenn ich das jetzt bereinige, dann wird es mir super gehen.
Aber ich glaube, was bei mir zum Beispiel der Fall war, ich habe mich ja auch ganz lange davor gesträubt, mich mit meinen Problemen, in Anführungszeichen Problemen, für meine Probleme so, die weg, für mich wegzuschieben. Und immer, wenn ich gerade, ich habe immer so quartalsweise, bin ich immer so motiviert, mich diesen Dingen zu stellen. Mhm. Und immer, wenn ich aber eine Sache, zum Beispiel wie letzte Woche, ich habe zum Beispiel so Gespräche, die ich noch führen musste, um einfach einen klaren Kopf zu bekommen. Ich habe von einer Person geträumt und ich war so, okay, ich kläre das jetzt mit ihr. Mhm. Weil es mir es wiegt anscheinend sehr schwer in mir. Mhm. Und dann wollte ich das kennen, aber ich so, weißt du was, jetzt bist du schon dabei. Jetzt mach's bei dem und dem auch. Weil ich mir dann dachte, ich war jetzt gerade so motiviert. Und denkt man sich, oh, das ist jetzt so schlimm. Wenn man es einmal angeht, fühlt man sich so viel besser. Und dann ist man auch automatisch motivierter, sich den anderen Problemen, in Anführungszeichen, auch zu stellen. So.
Das ist immer so ein erster Startschuss, den man
braucht.
Ja. Und wie gefällt dir die Single, Romina? Seit wie lange warst du denn jetzt nicht mehr Single, richtig?
Puh, also um ehrlich zu sein, so richtig Single war ich eigentlich noch nie.
Ja, ist gut, aber irgendwann warst du ja auch mal 9.
Also. Nee, da war ich auch in einer Beziehung mit meinen Eltern.
Playgirl.
Nein, also ich war in der Beziehung, seitdem ich 13 bin.
Wow.
Ich von 13 bis 18 ging meine erste Beziehung. Ich bin halt ein unheimlicher Beziehungsmensch. Ich liebe es, in einer Beziehung zu sein. Ich liebe diesen Alltag,
ich krieg schon eine Panikattacke.
Da, wovor die meisten Leute Angst haben, diese Gewohnheit, dieses Normale. Ich brauche gar nicht immer Action und so. Ich will mich einfach binden und da verweilen. Meinetwegen verschimmel ich da. So, und das ist aber das Problem. Ich verschimmel da und konzentriere mich nicht mehr auf mich. Und ich habe eigentlich von Anfang an meiner Jugend immer meine Verantwortung und meine Pflichten in die Hände eines anderen gegeben. Damals hatte ich halt einen Freund, der war 4 Jahre älter als ich und deswegen hat er auch wieder für mich alles übernommen. Und ich war es von Kindheit an gewohnt, dass jemand anderes für mich meine Probleme und all meine Bausteine in die Hand nimmt und ich mich einfach nur dem widme, also ihm widme, all meine Aufmerksamkeit ihm widme. Von ihm bin ich dann in eine andere Beziehung. Und von der Beziehung, da lagen so ein paar Monate schon zwischen, dann kam jetzt mein Ex-Freund, aber trotzdem so richtig mich mal mit mir auseinandersetzen, konnte ich nie. So, immer als mich Leute gefragt haben, so, wofür stehst du, was sind denn so deine Charaktereigenschaften, keine Ahnung. Ich habe immer geguckt, dass ich meinem Partner gefalle, aber nie, dass ich mir selbst gefalle. Ja. Und jetzt ist so das erste Mal in meinem Leben.
Oh Mann.
Ja, das ist gerade so das erste Mal im Leben, dass ich mir selbst gefallen möchte, weil da gibt's keinen. Ich will einfach nur mir ganz allein gefallen. So, und auch Freundschaften pflegen. Ich hatte nie Freunde. Und ich wusste auch nie, wie das geht, weil ich hatte immer meinen Partner. So, das war mein zweites Ich. So, ich brauchte keine Freunde, wofür Freunde. Und jetzt kann ich auch endlich mal so Zeit in Freunde investieren und weiß, was es heißt, welche zu haben. Mhm. Und das ist wirklich so eine Erfahrung gerade im Leben, wo ich dachte, okay, die nehme ich gerade an und die brauche ich auch. Weil das gibt mir sehr viel, was ich immer gesucht habe.
Das ist so schön. Ich glaube, du motivierst da gerade so viele draußen, weil ich allein in meinem Umfeld so viele Leute habe, die genauso sind in einer Beziehung. Mhm. Die auch sagen, ich kann nicht ohne Partner und die sich unbewusst auch immer abhängig vom Partner machen.
Ja, unbewusst, genau.
Und du machst ja nicht jetzt bewusst, sondern es passiert halt einfach, weil du liebst die Person
und
ja auch.
Und ist schön, ja, du genau, willst es schön.
Und dann aber so zu hören, dass du jetzt sagst, ey, ich wusste gar nicht, was meine Werte waren, was wofür ich stehe und jetzt aber die Möglichkeit hast, ich glaube, so viele da draußen, denen tut das sehr gut.
Aber hast du nicht auch das Gefühl, in dem Moment, wo du schon deinen krassen Breakdown hast und heulend mit der Mascara bis zum Kinn unter der Dusche stehst, der Moment macht es irgendwie schon besser, während du heulst, fühlst du dich schon besser und
das
danach
so
geht es auch richtig,
Ventil, so
richtig schnell hoch. Ja. Und ich muss mich selber immer so ein bisschen runterhalten, nicht zu euphorisch jetzt zu wirken, weil ich das Gefühl habe, wenn ich das jetzt zu sehr, diese Euphorie danach, von diesem, ich habe mich ausgeheult, zulasse, dass ich die ausnutze, um wieder die Schublade zuzudrücken. So, weißt du, sondern eigentlich muss ich die Euphorie benutzen, die Schublade aufzumachen und noch mehr rauszureißen.
Ja, das war ja jetzt so. Ich habe wirklich, der Anfang war richtig schwer. So, da ging es mir auch wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Aber das habe ich halt genutzt, um zu sagen, ja genau. Und das habe ich halt genutzt, um zu sagen, okay, jetzt hänge ich mich da mal komplett rein. Ich stelle mich jetzt einmal ein Problem und ich will noch nicht sagen, dass ich komplett geheilt bin, das wäre totaler Humbug. Also ich habe noch sehr viele weitere Probleme, aber zumindest die, wo ich mich nie rangetraut habe, die habe ich jetzt mal getraut anzugehen.
Und das Gefühl, man tut was dafür, gibt einem schon Sicherheit und so ein bisschen Selbstermächtigung.
Dass man sich
einfach
damit auseinandersetzt, ist schon krass. Dass man jetzt sagt, okay, ich schieb's nicht mehr weg, sondern ist das Problem ist jetzt da und ich kümmere mich darum, bis es beseitigt ist oder man eine Lösung gefunden hat oder zumindest sich immer noch damit beschäftigt. So.
Ja. Ja, und vor allem, klar, es passieren auch Dinge oder jetzt auf dich bezogen, ist auch natürlich auch viel Scheiße öffentlich einfach abgegangen, so ein bisschen. Und was ich aber total schön fand zu beobachten, du bist trotzdem ans Telefon gegangen, als ich angerufen habe. Und ich kenne dich ja jetzt seit wie lange? 3 Jahre? Ungefähr knapp?
Ja, stimmt.
Ja, 3 Jahre. Und ich habe ja Hoch- und Tiefphasen mit dir mitgemacht. Mal hatten wir mehr, mal weniger Kontakt. Ja. Und genau das, was du auch beschrieben hast, so mit, ich bin in einer Beziehung, ich brauche keine Freunde, so ein bisschen. Mit einer Person, die jetzt sehr schlecht im Schreiben ist, ist natürlich dann auch leicht, mal kurz keinen Kontakt
keine
zu
haben. Keine gute Kombination.
Und ich habe das ja trotzdem mitbekommen, weil das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das jetzt gerade gehört habe. Weil du hast es ja mir gegenüber auch schon immer verbalisiert. Ey, nee, du bist eine Freundin für mich und mir ist das auch irgendwie wichtig und...
Aber ich kann gerade nicht. So,
ja, genau. Du hast es immer gesagt. Und für mich, ich bin die letzte Person, die das nicht versteht, weil ich kann eine ganze Menge nicht. ich sag das immer so, ich ziehe das ins Lächerliche, so wie die Therapeutin das auch sagt, aber irgendwie ist es halt auch leider wirklich meistens einfach so. Und die Ines sagt auch immer, die findet mich ja so unfassbar lustig und dass ich Stand-up machen sollte. Und ich habe mir so, Bitch, ich meinte das aber schon so, wie ich das gesagt habe. Ne?
Das
jetzt
war
nicht
kein
nur
Witz.
Lachen, auch schon zuhören. Aber hab vergessen, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ja, ihr habt mir nämlich auch nicht zugehört. So nämlich.
Doch. Dass sie dran gegangen
ist. Ach so, ja. Dass du generell dich eben nicht das benutzt hast, um diese Schublade wieder zuzumachen, weil du bist dran gegangen. Du hast mir erzählt, was dich belastet hat. So, und das fand ich total schön.
Na.
Danke.
Das ist gerade voll die Therapiestunde hier. Ne? Ich rufe gleich meinen Therapeuten an, ich sag morgen die Stunde ab.
Ja.
Spaß, aber das ist echt voll schön.
Du bist jetzt unsere.
Du sagst sie nicht ab.
Nein, tue ich auch nicht.
Nee, ich habe nur gesagt, ich hasse Autorität mir gegenüber. Nicht, dass ich die nicht gerne ausstrahle. Ja, ich habe es ja so ein bisschen angedeutet und das wird auch die juicyste Frage bleiben.
Okay. Haben wir eine juicy Frage dabei?
Eine juicy Frage.
Kommt die juicy
noch.
Frage jetzt?
Die kommt jetzt.
Okay, Leute, sind wir dafür bereit?
Du musst sie nicht beantworten. Nur wenn du bereit dazu bist, natürlich. Gibt's was so ein bisschen, das du bereust? Weil ich glaube, es ist natürlich an niemandem vorbeigegangen, was so ein bisschen dir auch widerfahren ist danach.
Mhm.
Ich meine, Shitstorms kennen wir auch von Germany's Next Topmodel. Aber ich finde, in so einem Kontext von einer Sendung, kann man das sehr, sehr gut irgendwie auf Germany's Next Topmodel abwetzen und das so ein bisschen von sich so distanzieren. Ne? Und wenn man dann doch schon relativ viel...
Wenn es das Privatleben betrifft, ist es nochmal...
Ist schon tough.
Man selbst.
Ja. Würdest du nochmal eine Beziehung in die Öffentlichkeit tragen?
Die Frage habe ich mich auch oft in der letzten Zeit selbst gefragt. Mhm. Und ich denke so, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also ich würde nicht sagen, dass die Öffentlichkeit die Beziehung kaputt gemacht hat oder generell Beziehungen kaputt macht, aber es setzt schon eine Beziehung sehr unter Druck. Mhm. Also es ist halt nicht mehr so, dass du allein mit deinem Partner da stehst und mit dir selbst die Probleme ausmachst, sondern wenn du mal 3 Tage nichts postest, dann kommen direkt Nachrichten, seid ihr getrennt, ist alles gut, was ist denn da, wie ist das denn so? Du hast das Gefühl, dass du immer beobachtet wirst und jeder sich irgendwie da einmischen will. Du kannst deine Beziehung nicht mehr so privat führen. Aber ich denke, wiederum gibt es halt auch andere Nachteile. Also wenn du es halt komplett privat führst, dann, keine Ahnung, gehst du in ein Café und dann machen Leute Fotos und denkst, oh nein, hat er jetzt ein Foto gemacht, jetzt sieht man uns und wie ist das? Also ich würde es, und das fand ich auch schön an meiner letzten Beziehung wirklich, das habe ich auch oft so wieder also von Leuten erzählt bekommen, dass wir beide schon eine Beziehung hatten in der Öffentlichkeit, aber trotzdem auch jeder so sein eigenes Ding gemacht hat. Und ich glaube, das hat mir im Endeffekt auch viel geholfen, jetzt da die Sache zu nutzen, um mich selbst weiterzuentwickeln und nicht da so richtig dran kaputt, also ich bin dran kaputt gegangen auf jeden Fall. Ich meine, Trennungen sind nie schön, so müssen wir uns nicht sagen. Aber trotzdem hatte jeder noch so seinen eigenen Anker und jeder hat für sich selbst gestanden. Und das fand ich auch so ganz wichtig in der Beziehung, dass jeder noch so sein eigenes Ding durchzieht.
Ja.
Und ob ich die Beziehung nochmal Ich glaube nicht, dass ich nochmal eine Beziehung so öffentlich nach außen tragen würde.
Ist jetzt natürlich auch nochmal eine ganz andere Ausgangssituation. Mhm. Ne? Ihr stand ja für euch beide schon selber,
wer ihr seid. Meistens ist es auch so, dass zum Beispiel in einer bekannten Beziehung ist die eine Person super bekannt, in der öffentlichen Beziehung meine ich, ist die eine Person super bekannt und die andere ist mehr so im Hintergrund. Die kennt man ja, das ist der Freund oder die Freundin von, aber ist jetzt nicht so, ist da.
Ja.
Und bei uns war es ja so, dass wir beide wirklich komplett eigenständig in der Öffentlichkeit standen.
Ja.
Und dadurch hat jeder so seinen Druck mit
sich. Und ihr seid so parallel wirklich gewachsen. Mhm. Ne? Nicht nur eigenständig, sondern irgendwie auch so zur gleichen Zeit. Deswegen war das natürlich keine bewusste Entscheidung.
Ja.
Aber ich finde es so krank, wie die Öffentlichkeit so
mit Trennungen umgeht.
Nee, nicht nur mit Trennungen umgeht, sondern das ist ja jetzt nicht auf eine individuelle Person gemünzt, sondern als Allgemeinheit so krass sich anmaßt, ein Teil von einer Beziehung zu sein, nur weil man diese 5 Minuten am Tag sieht und so viel Druck ausübt und auch so eine Erwartungshaltung hat, nur weil ich weiß, mit wem bist du zusammen, auch so eine Erwartungshaltung hast, du musst jetzt auch euch zeigen.
Das ist ja auch das, was die meisten vergessen, so generell jetzt nicht mal nur auf Beziehungen bezogen, so wenn du eine öffentliche Person bist und teilst dein Leben, zeigst du so einen winzigen Teil von deinem Leben. Du hast ja selbst die Hand darüber, was du zeigen willst. So die wenigstens stellen dich vor den Spiegel und sagen, ey, ich fühle mich gerade so hässlich und scheiße und alles ist gerade dumm. Ja. Du zeigst ja nur, dass es dir gut geht. Also in den meisten Fällen. Außer halt, wir zeigen auch mal, dass wir uns schlecht fühlen. Aber trotzdem so die ganz, du behältst für dich, was für dich behalten willst.
Ja.
Und das vergessen manchmal die Leute. Die sehen dann nur die schönen Momente und denken so, hä, da war doch alles, das war alles perfekt und warum, hä, das verstehe ich jetzt nicht. Also so, warum ist das jetzt so und so und so. Und wie du schon sagst, die Leute denken, die wissen mehr über dich und deine Beziehung, als sie es eigentlich tun.
Ich glaube, es ist halt auch tough, wenn man deinen Freund oder deine Freundin, wer auch immer, schon kennt, weil die Hürde, sich zusammen auch zu zeigen, ist viel geringer, als wenn ich jetzt jemanden habe, der noch nie einen Snapchat-Account nur hatte oder so. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Zum Beispiel, ich zeige ja meine Eltern auch gar nicht.
Mhm.
So, und das ist auch leicht. Weil meine Mutter kann nicht mal eine WhatsApp schreiben, die mehr als 2 Zeilen hat. Weißt du? Oder, aber wenn die eine Person da existiert und die auch im öffentlichen Rahmen, dann denkst du natürlich auch nicht drüber nach, ne? Du denkst dir so, ist doch alles super, was sollte das jetzt irgendwie mein Leben beeinträchtigen können oder unsere zwischenmenschliche Beziehung? Und das merkst du natürlich dann erst, wenn irgendwas unabhängig davon passiert, plötzlich wie Scheiße, Öffentlichkeit auch einfach sein kann.
Ja, Öffentlichkeit kann echt ein krasser Druck sein. So.
Ja.
Und so, dann diese man muss
Erwartungshaltung, wenn du es einmal angefangen hast, euch zusammen zu zeigen, ne? Weil jetzt gar nicht auf dich gemünzt, sondern generell kann ich mir jetzt vorstellen, also wir beide können gar nichts dazu sagen, weil wir sind die ewigen Jungfern. Aber klar ist das irgendwo, glaube ich, schon auch so ein Faktor, gerade wenn beide Parteien damit Geld verdienen, es funktioniert natürlich. So, und man macht das jetzt nicht inflationär bestimmt nicht. Also gibt es auch diese Pärchen, die das ja wirklich als Businessmodell machen, sich als Pärchen zu vermarkten.
Und ich will mir nicht vorstellen, wie hoch da der Druck ist, wenn er wirklich komplett abhängig nur von der Beziehung ist. Ich bin froh, dass das so bei mir wirklich
nicht war. Ich hab das ja schon und denke mir so, ach, ich muss mal für den Algorithmus wieder Titten zeigen. Also weißt du, wie ich meine? Wofür habe ich die denn 2-mal gemacht? So ganz blöd gesagt, und das ist ja jetzt nicht nur gemünzt auf Titten oder auf sonst irgendwas, das gilt ja für alle Bereiche und das ist nun mal leider ein Bereich, über den man sich nicht so einfach wieder selbst ermächtigen kann, weil halt diese Erwartungshaltung ist, weil niemand wird mir schreiben, zeig mal wieder ein bisschen Titten. Also weißt du, wie ich meine? Wenn ich jetzt entscheide, ich ziehe jetzt nur noch Pullover an und zeig kein Dekolleté mehr, wird das wahrscheinlich niemandem auffallen. So.
Ja.
Und ich glaube, das ist halt echt tough. Ja, das ist eine Frage wahrscheinlich, die kann man für immer weiterspinnen.
Ja, das stimmt, aber
und Meinungen ändern sich ja auch, ne?
Voll.
Wahrscheinlich jetzt gerade hat man so das Gefühl, ich würde es nicht mehr machen wollen, aber vielleicht, wenn man dann doch wieder in der Situation ist, ändert man seine Meinung auch und das ist auch okay.
Aber generell will ich jetzt erstmal keine Beziehung, deswegen habe ich keine
Ahnung. Aber finde ich krass, dass du das sagst und gerade mit dem Gesichtspunkt, dass du sagst, ey, es gab noch nie eine erwachsene Romina oder keine Version von mir, in der ich jemals Zeit hätte, mich selber kennenzulernen und dass du hättest ja Gott weiß nur, wie ihr das immer alle macht, ihr Mädchen, die ständig in Beziehungen sind, wo ihr diese Typen findet, mit denen man auch sich einfach irgendwie zu Hause einsperren kann. I don't know. Ja. Aber du hättest ja auch einfach dir den nächsten suchen können.
Ja, also ich will, ne, sag niemals nie, so wenn jetzt plötzlich morgen mein Traumprinz kommt, ja, auf dem weißen Pferd angehoppelt, wollte ich schon sagen, angeritten.
Dann kannst du ihn zu mir schicken.
Dann schicke ich ihn zu dir. Nee, aber ich bin jetzt wirklich komplett so auf ich habe meine vier Wände gerade das erste Mal, meine Therapie, mein Hund, ich settle gerade so richtig mein Leben und ich glaube halt auch, ich bereite mich gerade dafür vor, weil es ist doch viel schöner, dann später einen Mann zu haben, der so eine richtig gefestigte Romina hat, so eine richtig Erwachsene, ist doch viel schöner, die kennenzulernen, ja, als noch die gerade so ein bisschen am Bröckeln ist. So.
Ja. Und, ja. Ist auf jeden Fall wahrscheinlich eine gesündere Beziehung. Weil entweder kriegst du sonst nur einen Fuckboy, einen toxischen, oder einen mit einem Helfersyndrom, der dich fallen lässt, wenn es dir gut geht. So sind die.
Männer.
Ich sehe uns schon so, mit 45 haben wir einfach nur unsere ganzen Hunde und Katzen und das.
Obwohl. Also ich hoffe, dass ich 6 Kinder habe, mit oder ohne Mann.
Okay.
Aber davon muss ich uns ausnehmen. In Deutschland darf man ja nicht alleine adoptieren. So viele Missstände in diesem Land voller Bürokratie.
Wie ist es denn bei euch? Habt ihr gerade jemanden?
Sehe ich so aus? Also bei mir kannst du es auf jeden Fall an der Kleidergröße.
Plural machen, sehen wir so okay aus.
Also das ist an der Kleidergröße. Immer wenn ich einen toxischen habe, habe ich auf jeden Fall Größe 34. Offensichtlich gerade nicht.
Nee, aber auch glücklich darüber. Mhm. Weil als du gerade darüber erzählt hast.
Das
nee,
ist mir egal.
Weil ich habe, als sie gerade erzählt hat mit so Öffentlichkeit und Beziehung, ich habe gar keine Lust. Also angenommen, ich möchte ja am liebsten jemanden haben, der nicht in der Öffentlichkeit steht.
Habe ich auch immer gesagt.
Das heißt, dadurch, dass ich es tausendmal schon erwähnt habe, dass ich noch nie in einer Beziehung war, wird es sowieso dann ganz schnell jeder checken. Mhm. Und das dann so geheim zu halten, hätte ich jetzt auch keine Lust, weil ich stehe auch zu meinem Partner. Aber ich habe einfach keine Lust, dass sich so viele Menschen da einmischen. Wie du gesagt, ich habe keine Lust, diesen Druck zu bekommen, wenn ich dann jetzt auch mal wirklich immer nichts poste oder er mit einer Freundin irgendwie unterwegs ist und die Leute dann bei Instafake schreiben, Alicias Freund betrügt sie, weil er war jetzt gerade bei Kaffee Einstein mit einer anderen. Da habe ich keinen Bock drauf. Also und deswegen sage ich Gott sei Dank, weil wenn es passiert, dann nehme ich es an mit Liebe und bin natürlich glücklich. So, und weil ich kann mir vorstellen, dass eine Beziehung wunderschön ist, aber davor bin ich erstmal dankbar, dass ich diese ganzen Probleme erstmal gerade nicht habe. Und ich wüsste auch nicht zum Beispiel, ob ich es öffentlich mache. Ich glaube, ich würde es öffentlich machen, aber so ganz oberflächlich. Die Leute sollen wissen, okay, sie hat jemanden, aber mein Content ist jetzt kein Couple-Content.
Der bezieht sich nur darauf, du machst trotzdem ein eigenes Ding.
Genau.
Habe ich auch immer gedacht, dass ich jemanden haben will, der kein Social Media am besten auch nur überhaupt hat. Auch kein Fake-Account. Ja, und meine Traumvorstellung ist bestimmt, 27 Babys machen, auf einer Insel fliegen, die man gekauft hat, und danach die Landebahn anzuzünden, damit niemand wieder hier irgendwie in diesen Space reinkommt, weil es nur noch ich und der und ganz
Alicia.
Viele Kinder.
Und Alicia.
Wir dürfen ab und zu kommen.
Passiert ja eh nicht mit der Insel.
Und Alicia, sag das, mit der Insel. Alex, ich mach den Podcast. Es reicht.
Und Alicia. Aber ich denke mir auch irgendwie manchmal so, ich gebe der Öffentlichkeit schon wieder zu viel Macht in dem Moment, wo ich mir denke, ich möchte jemanden haben, der nicht in der Öffentlichkeit steht, damit die Öffentlichkeit keine Macht über meine Beziehung hat. Das ist doch krank. Im Idealfall bin ich einfach so gefestigt mit mir selber, dass ich einfach kein Eifersuchtsproblem mehr habe. Dass mein Selbstwertgefühl einfach so gefestigt ist, dass ich weiß, okay, wenn er auch mit irgendeiner rumschickert, ist mir doch scheißegal, mach doch, was du willst. Also,
ist es das? Ist es bei dir so?
Nein.
Ja, und
I wish, habe ich gesagt.
Genau, okay.
I wish.
Okay,
cool. Siehst du hier ein?
Ja. Aber ganz kurz, wir haben jetzt.
Deswegen sag ich das per se nicht mehr so. Ich will jemanden, der nicht in der Öffentlichkeit steht oder der kein Instagram hat oder dies oder das oder jenes oder Beamter.
Ja, damit es gar nicht dazu kommt. Ja,
verstehe ich voll. Aber ganz kurz, zum Abschluss will ich nochmal eine schöne Sache sagen.
Sind wir nicht fertig? Es gibt noch eine Abschlusskategorie.
Oh, okay. Eine Sache will ich noch sagen. Es kann halt auch, wir haben jetzt so viel über die negativen Dinge gesprochen. Ja. Wenn beide, weil du hast gesagt, du willst niemanden, der mit Social Media was am Hut hat, und du hast gesagt, ich weiß nicht. Es kann auch was Schönes haben. So, der Partner versteht einen nochmal ganz anders, weil er genau das Gleiche macht.
Wirklich das Positive.
Und das ist echt das. Der versteht, wenn du da.
Der kann dir sogar helfen.
Eben,
der
versteht, wenn du
nicht,
sagst, ich muss die Story jetzt zum 50. Mal aufnehmen. Kannst du kurz nochmal leise sein und den Mixer gerade nicht anmachen? So, das sind so.
Ja.
Alles hat so seine Vor- und Nachteile.
Ja.
Ich glaube, da gibt es kein so ein perfektes.
Kannst mal ein Foto machen, das ist weniger cringe.
Ja.
Und die Person versteht dann auch, wie wichtig das ist. Ja. Und jetzt auch nicht nur ein Foto zu machen, sondern bis das Passende da ist, kannst du mit bei einer Kampagne helfen.
Wie der Ausschnitt aussieht, ja. Licht. Ja.
Ja, das stimmt. Also man kann gemeinsam auf Events gehen. Dann, also ich verstehe schon die positiven Seiten, aber kennst du, ich denke mir halt gerade, ich habe es jetzt bis jetzt halt auch geschafft allein. Ja. So, ja. Aber ja, wenn, dann ist es jetzt zumindest nicht so schlimm, wenn der Partner was mit Social Media zu tun hat, weil im Endeffekt kann es auch ein bisschen entlastend sein. Mhm. Aber dafür habe ich Alex.
Ja, stimmt.
Ja, stimmt. Stimmt. Okay, kommen wir zur Abschlusskategorie. Die ist leichter als BTS.
Okay, auch leichter als die Spicy Question.
Das ist einfach nur ein Must-Have der Woche.
Oh, yeah. Ein Must-Have der Woche.
Alicia fängt an, weil ich rede schon so viel. Ich wollte jetzt schon wieder das Zepter einfach wieder an mich reißen.
Mein Must-Have der Woche ist bei mir dieses Mal ganz kitschig und ein bisschen süß. Das ist meine Mama. Weil ich dank ihr, nee, wirklich, also aber auch aus einem...
immer Menschen.
Ja, weil ich weiß es immer total zu schätzen, weil ich so eine Nervensäge bin. Und meine Mama hat mir diese Woche, was ist diese Woche, seit meinem Umzug, der Ende Januar stattgefunden hat, hat sie mir diese Woche endlich geholfen, alles fertig zu kriegen. Und alle Kartons sind seit dieser Woche weg. Und jetzt zum ersten Mal fühle ich mich schon so ein bisschen wie in meinem eigenen Zuhause nach 2 Monaten, dank ihr. Weil hätte sie mir nicht in den Arsch getreten und mir geholfen, wären die Kartons noch bis Ende Sommer wahrscheinlich da. Und deswegen ist sie mein Must-Have der Woche.
Warum sagst du das so verurteilend, dass dann nach 4 Monaten immer noch Kartons da wären? Ich hatte nach 10 Monaten immer noch keine Küche.
Ich finde das ganz schlimm.
Ich fand's auch nicht toll.
Ich will ja auch mal, dass du zu mir kommst und bei mir chillst, weißt du, damit wir nicht immer nur zu dir müssen. Ich will ja auch, dass du mal mein Gast bist.
Mein Must-Have der Woche ist mein Schminktisch. Meine neu entdeckte Liebe zum Make-up. Ich weiß, das sieht man heute jetzt nicht so dolle. Weil einfach mein Zeitmanagement einfach scheiße war, sagen wir einfach.
Dein Make-up ist immer toll, egal was du machst.
Ja, aber ich hätte gerne ein sehr exzentrisches heute gemacht, dann hätte ich mir auch was anderes angezogen, aber der Zug war einfach abgefahren, weil ich gedacht habe, ja, ich war halt erst um 8 Uhr hier und eigentlich wollten wir um 8 Uhr anfangen.
Ich war um fast 9 Uhr hier.
Das war mein Glück. Das war mein Glück.
Ich war seit 18.30 Uhr ready. Ich.
Das ist aber auch nicht deine Schuld, dass das so positiv für dich gelaufen ist, weil du in Köln nämlich schon einen Job hattest und keine Zeit gehabt hättest, nach Hause zu fahren.
Ich war da, ja? Ich war ganz früh da vor euch allen. Okay? Können wir das so stehen lassen? Danke.
Okay.
Ja, kann ich mir tatsächlich in den Kalender eintragen.
Ja, mach das.
Ja, war vor mir da. Tatsächlich war ich im Übrigen von der Autobahnabfahrt in dem Auto hinter dir. Haha, so ein Van, ne? Ich war schon so... Haha, ist bestimmt der Shuttle-Service. Wenn die Bitch jetzt rechts abbiegt, dann ist sie das. Ja, und dann war ich irgendwie sauer.
Warum warst du sauer?
Weil ich einen Parkplatz suchen musste und die das aus dem Fall aussteigen kann. Dass ich dann an der Kreuzung stand hier vor der Palmstraße und ich war so, gebe ich ihr jetzt den Schlüssel oder lasse ich die im Auto warten? Habe ich links abgebogen.
Ja, und ich dachte mir, ich habe an ihrem Ton, ich so, Alex, wann bist du ungefähr da? Die so... Ey, den kann Parkplatz, ich hasse Köln, es ist am Regnen!
Ja, und dieses scheiß Parkplatz, die war auch
besetzt. Nein, die hat fast geweint. Also, die war so abgefuckt. Ich war so. Und ich war so, warum macht sie jetzt ihre Probleme zu meinen gerade?
Weil du immer
sagst, ich wusste aber, dass du sauer bist. Weil,
das Problem läuft.
Es wäre besser für dich gewesen, hätte ich gesagt, ja, ich finde auch keinen. Aber die war sauer, das habe ich gehört.
Nein, ich war sauer, weil ich auch schon den Schlüssel zu dieser Wohnung abgeholt habe und dann erstmal durch den Regen laufen musste und dann in den 5. Stock hochlaufen musste.
Mach deine Probleme nicht zu unseren, Romina. Was ist dein Konzept? Der Woche. Die reden immer so lange und viel.
Okay, wir hatten jetzt eine Person, einen Schminktisch und ich mache ganz unkompliziert. Mein Must-Have der Woche ist, ich habe so ein Kirschkernkissen. Das ist so ein Faultier.
Nie und wieder weiße Fingerkuppen, ne?
Und dadurch, dass ich in meiner Wohnung nur eine Küche, die habe ich auf jeden Fall, die war schon drin, und eine Matratze hatte, hatte ich auch mein Kirschkernkissen und das war so toll, weil ich habe die ganze Zeit damit gekuschelt und das ist auch so ein bisschen schwer gewesen und das habe ich die ganze Zeit auf mich gelegt. Ich hatte nämlich die ganze Zeit Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, wenn man so ein bisschen, kennt ihr das, so ein bisschen durcheinander, dann hat man die ganze Zeit Bauchschmerzen.
Ja, es schlägt auf den Magen.
Da war mir kalt und ich habe einfach nur die ganze Zeit mit diesem Faultier Kirschkernkissen gekuschelt und das war mein Must-Have der Woche.
Schön.
Oh.
Ja.
Ich weiß, was ich dir schenke zum Einzug.
Ein Kirschkernkissen?
Nee.
Das habe ich jetzt ja schon.
Ja. Erzähl ich dir jetzt ja nicht. Könnt ihr mal
auf Instagram sehen,
unter Yumyumhustlers. Könnt ihr ja einfach mal eure Vermutungen schicken. Weil Romina, die hat so eine Krankheit, wie heißt es nochmal, Renault-Syndrom?
Ja, Renault-Syndrom. Dass du das noch weißt. Cool.
Ja, und wir haben ja James Sex doch mal in Berlin gedreht als einzige Staffel bei -1 Grad. Jedes Mal. In sehr knappen Outfits und Bademäntel. Und du hast immer gesehen, bei Romina irgendwann, die gesamte Hand war hier so richtig rot angelaufen.
Außer die Finger.
Außer die Finger. Die sahen aus, als würden die gleich abfallen.
Die waren weiß und taub und ich.
Am Anfang habe ich mir auch ehrlicherweise gedacht, also wir kannten uns nicht richtig vorher. Mhm. Wir wussten, wer wir waren und wir haben auch schon verbotenerweise in der Quarantäne miteinander geschrieben, weil wir wussten, dass wir dabei sind, weil NDS. Und am Anfang habe ich mir schon gedacht, die Bitch, was stellt die sich immer so an? Ja, ist kalt, mir ist auch kalt, mach doch jetzt einfach schneller. Und dann habe ich irgendwann schon gesehen, ja, okay, nee, dieses Mädchen, die hat wirklich Probleme.
Ja, Kate und ich sind keine Freunde. Ja, aber das war immer süß. Alex hat dann immer meine Fingerchen gewärmt.
Aber erst nachdem ich gedacht habe, dass sie keine Bitch ist.
Wir machten uns eigentlich schon direkt von Anfang an. Irgendwie, ja, das war warum auch immer. Tag, jeder hatte immer Angst vor dir.
Ich bin aber auch einfach die Judge-Polizei.
Aber ich fand dich toll von Anfang an.
Danke.
Schön.
Das habe ich erst im Übrigen auch erst danach erfahren, dass scheinbar alle Mädchen Angst vor mir hatten da.
Ich verstehe gar nicht, warum.
Und mit was zurecht? Ja.
Ja.
Ja, außer Celine hatte auch keine Angst vor mir.
Das stimmt.
Sind auch die einzigen Menschen, mit denen ich noch Kontakt habe. Mit wem hast du denn Kontakt noch an der DSDS?
Mit niemandem. Mit niemandem. Ich habe gerade noch überlegt. Mit niemandem.
In dem Sinne gibt Alicia und mir und auch vor allem Romina heute sehr gerne 5 Sterne. Überall, wo man Podcasts hören kann. Und schreibt mal auf YumYumHustlers auf Instagram, was ich Romina wohl zum Einzug schenke.
Ich bin selbst gestanden. Ihr werdet es in meiner Story sehen. Und in Alex. Und vielleicht bei YumYumHustlers.
Mhm.
Ja. Danke, dass du auch da warst. Wie ihr unsere allererste Gastfolge fandet und wen ihr eventuell mal als nächstes
Stimmt.
bei uns haben wollt.
Und Danke vielleicht kommst euch. Du auch irgendwann noch
und
mal wieder.
Und vielleicht gibt es bald noch ein Update. Danke.
Das fände ich sehr toll.
Oh, das wäre so schön. Wenn man, das müssen wir wirklich machen.
Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat echt Spaß
gemacht. Danke, dass du da warst
und dich so krass geöffnet hast.
Das war das erste Mal, dass ich so richtig frei sprechen konnte. Oh, das war richtig befreiend und schön. Und ich habe ein tolles Gefühl. Ganz anders wie bei der Therapiestunde, dass ich rausgehe und weine, ich gehe jetzt raus und strahle.
Ab ins Ruders.
Ne? Ins Ruders brauche ich nicht. Ich
Ja. Tschüss.
Mama. Tschüss. Oh, ja.
Oh, nein.
Die Säße.